Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends.
Hier geben sich Gastronomie und Hotellerie die Pfanne in die Hand. Freunde, hallo! Ich finde es immer wieder schön, dieses Intro zu hören. Und herzlich willkommen zu Studio Gastro, dem Podcast mit Geschmack. Ihr wisst doch Bescheid. Hier wird nicht nur angerichtet, hier wird aufgetischt. Gastronomie im Mittelpunkt, Hotellerie am Tischrand und dazwischen wie immer die Fragen, die in keiner Speisekarte stehen, aber jeden Abend entscheiden können. Mit Köchinnen und Köchen, mit Stern und ohne, mit mir und ja, mit ihm, Toru Nakamura. Und wenn man so will, ist er nicht nur Koch, sondern Übersetzer. Zwischen zwei Kulturen, zwei Küchen, zwei Denkweisen. Geboren in München, geprägt von japanischer Präzision und bayerischer Bodenständigkeit. Eine Kombination, die auf dem Teller nicht laut wird, aber lange nachhalt. Und genau dafür gibt es 3 Michelin-Sterne. Gelernt hat Toru bei den ganz Großen. Whistler im Vendôme, Hermann im Outslois. Dort, wo Perfektion kein Ziel ist, sondern Voraussetzung. Ja, und dann Japan. Nicht als Station im Lebenslauf, sondern als Ort, an dem man Demut lernt. Heute steht er mit seinem eigenen Restaurant Toru in der Schreiberei im ältesten Bürgerhaus Münchens. Unten Bistro, oben Feinarbeit, 5 Hauben, 19 Punkte, Koch des Jahres und trotzdem keiner, der sich von Auszeichnungen erzählen lässt, was er ist. Sein Stil, Umami bayerisch, klingt erstmal wie ein Schreibfehler, ist aber eigentlich ein Denkfehler bei allen anderen. Denn hier wird nichts gemischt, hier wird übersetzt. Saibling trifft Dashi, Reh trifft Miso und plötzlich versteht man, wie viel Geschmack entsteht, wenn man zwei Welten wirklich ernst nimmt. Dabei ist er nicht nur der Gentleman der Branche, sondern auch jemand, der hinschaut, wenn es unangenehm wird. Nach Kritik an seinem Führungsstil hat er nicht abgeblockt, sondern reflektiert, sich entschuldigt, Dinge verändert. Ja, und vielleicht beschreibt ihn ein Gedanke am besten, kochen, als wäre heute Weihnachten. Für Menschen, die man liebt. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Hallo, moin, herzlich willkommen, lieber Toru.
Ja, servus.
Servus.
Ist ja sprachlos, vielen Dank für diese Einleitung.
Sprachlos wäre schlecht für einen Podcast.
Das mit Sicherheit, ja. Nein, natürlich nicht. War ja nur ein
ironisches Stilmittel. Ja, schön, dass du da bist. Ja, lang hat es gedauert, ne? Wir wabern immer umeinander rum und jetzt hat es endlich mal geklappt.
Ja, in den Backstage-Bereichen dieser Welt, in Umkleiden und sonstigen Situationen, ne, sind wir uns schon mal weggelaufen bei Kaffee und Wasser und Co. Und ja, haben immer gemeint dann, ja, könnte ja mal was Interessantes sein. Und siehe da, nun ist es soweit.
Also ehrlicherweise habe ich gedacht, ich warte so lange, bis du 3 Sterne hast. Dann lasse ich dich ein bisschen, dich selber an die 3 Sterne gewöhnen. In Klammern, mal gucken, ob er sie bestätigt. Und dann schnappe ich ihn mir. Und jetzt bist du da. Wie schön.
Genau, also, ich habe gewartet, dass du deinen eigenen Podcast hast.
Siehst du, so haben wir also beide irgendwie unsere Idee gehabt und jetzt sitzen wir uns gegenüber und das ist auch das Allerschönste. Ich bin ja ein riesiger Bayern- und auch München-Fan, also jetzt nicht vereinstechnisch, wobei ich die auch gerne mag, aber ich muss wirklich sagen, ich habe nichts an Bayern und an München auszusetzen, außer die Öffnungszeiten von Supermärkten und Co.
Du meinst wegen Sonntags?
Ja, aber ihr habt ja auch nicht lange auf, eure Supermärkte, also unsere haben ja bis 23 Uhr auf.
Ja, also bis 20 Uhr kannst du halt bei uns shoppen gehen halt dann, ne?
Ja, sind 3 Stunden weniger.
Ah ja, aber gehst du wirklich, also mal ehrlich, also gehst du um 22 Uhr noch einkaufen?
Supermarkttechnisch würde ich es auf alle Fälle tun, aber ich bin ein wirklicher Früh-zu-Bett-Geher. Ich bin um 9:30 in der Kiste, aber sonst würde ich es tatsächlich machen. Aber
das denke ich mir, ja.
Das soll's ja nicht schmälern. Es ist einfach schön bei euch in München.
vielen Dank. Danke dafür. Also ich fühle mich auch super wohl in meiner Heimatstadt und könnte mich nicht glücklicher schätzen, eben hier zu arbeiten. Ich betone das auch immer wieder. Es hat einfach ein anderes Gefühl. Weißt du, ob du jetzt im Ausland zum Beispiel jetzt arbeitest, wie ich jetzt damals in Holland oder auch in Deutschland, in anderen Städten in der Nähe von Köln. Es fühlt sich irgendwie anders an und ich freue mich einfach darüber, wenn wir Gäste gerade auch aus Übersee haben, denen ich so ein bisschen was von München erzählen kann. Ne? Wenn die halt beim Verabschieden sagen, ja, die sind noch ein paar Tage in München, dass ich ihnen halt jenseits von den normalen touristischen Attraktionen wie Surferwelle und Alter Peter und Marienplatz noch ein paar andere Tipps geben kann, wo sie halt hingehen können. Und das fühlt sich immer irgendwie schön an, oder? Wenn du so von deiner Heimatstadt irgendwie erzählen kannst. Wobei bei nicht, aber nee, du kommst aus Frankfurt, ne?
Von ich komme aus Frankfurt, jetzt, genau.
Aber bist ja quasi Wahlhamburger sozusagen, ja, oder? Könnte man fast sagen.
Ich bin jetzt 20 Jahre in Hamburg.
Halleluja.
Also das finde ich schon krass.
Ist ja mehr wie deine gesamte Lebenszeit, oder?
Ja, danke.
Also von der Hälfte her, oder?
Danke für die Blumen. aber bei der Surferwelle, da würdest du sie mittlerweile auch wohin schicken, wo es die gar nicht mehr gibt, oder?
Ja, also ich verfolge das gar nicht mehr so ganz genau, aber die scheint ja wieder jetzt zurück zu sein.
Ach ja, okay.
Ja. Genau, von daher, aber ich habe jetzt noch nicht geschaut, ich fahre da auch nicht so oft daran vorbei, von daher.
Bist du ein Surfer-Dude?
Gar nicht, gar nicht. Also ich bin auch nicht Snowboard, sondern Skifahrer und auch eher Schwimmen als Surfen. Also ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gemacht.
Was, ja,
Stand-Up-Paddle, weißt du das? Da schaut man zwar saubescheuert aus, glaube ich, oder? So ein bisschen. Aber das habe ich schon gemacht.
Soll ich dir was sagen? Mir geht's ganz genauso. Also die Alster in Hamburg, also zumindest die Außenalster, ist ja gerade, wenn es mal schön ist, ein noch wunderschöneres Gewässer, als es das eh ist. Mhm. Und was habe ich die Jungs und Mädels immer ausgelacht auf den Stand-Up-Paddles, bis ich es mal gemacht habe und gemerkt habe, es ist einfach geil. Denkt doch, was ihr wollt, wie ich darauf aussehe. Es macht einfach Spaß.
Ja, ist so ein bisschen wie E-Roller. Ich finde, auf E-Rollern tut man sich, glaube ich, auch wahnsinnig schwer, irgendwie elegant und grazil irgendwie daherzukommen. Das schaut auch immer diese aufrechte Haltung. Und dann
E-Roller
fährst du
oder
irgendwie
dieses Scooter?
Ach so, ja, Entschuldigung. Also halt dieses Scooter. Scooter heißt es, oder?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Die überall in der Gegend rumstehen und eigentlich nur den Weg versperren.
Ja.
So?
Ja.
Weil das haben wir in München halt auch. Ne? Und dann finde ich es halt auch super schade immer irgendwie, wenn ich dann an der Isar entlang jogge und dann siehst du da Scooter. Da in der Isar rumliegen, weil andere irgendwie das entweder lustig finden, das in die Isar zu schmeißen oder
ach so, okay.
Weißt du, ja, oder halt irgendwo in die Gegend zu schmeißen. Ah, das, ich glaube, darüber hat sich halt echt keiner Gedanken gemacht, als mal irgendeiner die schlaue Idee hatte zu sagen, na, dann verteilen wir mal irgendwie ein paar tausend von diesen Dingern in der ganzen Stadt und ne, jeder kann die halt nutzen und überall abstellen, wo er will. Und ich glaube, das ist halt so ein Problem. Aber ich glaube, wir schweifen ab, ne? Geht es nicht?
Hamburg,
nee, habt ihr so Stationen dafür?
In Hamburg geht das nicht. Du musst nicht nur in einer bestimmten, auf einer bestimmten Art von Straße die abstellen, also Bürgersteig und so geht schon gar nicht mehr, sondern du musst es auch fotografieren und erst dann sind die abschließbar. Und mittlerweile gibt es sogar Anbieter, wo du, bevor du auf den Scooter rauf bist, wo du auf deinem Handy-Display Linien nachziehen musst, um nachzuweisen, dass du nicht betrunken bist.
Okay, das ist dann so ein bisschen wie, in welchen Bildern ist das Stoppschild zu erkennen?
Ja, sozusagen, genau. Oder bin ich ein Roboter? genau das. Ja, nee, wir schweifen ab, aber das können wir ja gerne machen. Wir haben ja gerade ganz kurz darüber gesprochen oder du hast erzählt, dass du als Münchner gerne dann Menschen den ein oder anderen Tipp gibst, der abseits vom Marienplatz und der Surferwelle ist. Was sind denn das? Also wo würdest du denn Menschen oder wo schickst du die Leute denn in München hin?
Also wenn es jetzt rein kulinarisch geht, ist eine meiner momentanen Lieblingsadressen eine Leberkässemmel hier um die Ecke bei dem Wirtshaus zu holen, wo du quasi in die Küche reingehst und die dort kaufst. Wieso und weshalb das überhaupt offiziell toleriert wird beziehungsweise eine Genehmigung vorhanden ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, du gehst da rein in die Küche und bezahlst dort nur mit Karte, nicht mit Bargeld und Hunde sind in dem Fall dann nicht erlaubt. Gehst da rein und kaufst dir quasi am Küchenpass deine Leberkässemmel. Das finde ich schon super skurril. Und das ist mittlerweile zwar schon relativ bekannt, aber noch nicht so, dass man es sofort auf dem Schirm hat. Ja, und ansonsten einfach schöne Orte so jenseits von diesen typischen Stadtbus-Rundfahrt-Geschichten à la Flaucher, à la englischer Garten, aber dann nicht irgendwie das typische Monopteros etc., sondern vielleicht so ein paar verstecktere Gegenden. Also sowas zum Beispiel. Aber es kommt auch immer echt ganz drauf an, individuell natürlich, wonach der Gast irgendwie auch fragt oder auch so ein bisschen stimmungsmäßig das abzugreifen. Und ich habe natürlich auch größte Freude daran, unsere großartigen Kolleginnen und Kollegen halt in München weiterzuempfehlen und da auch mal herauszuhorchen, halt wohin soll es gehen, also mehr Richtung. Die haben noch Zeit für ein Glas Wein, wo sollen sie hingehen, wo vielleicht einen Cocktail trinken, solche Dinge. Weil, ich sag mal, den Michelin aufschlagen kann ja jeder, ne? So.
Wie zum Beispiel deine wunderbare Kollegin aus dem Alois, war ja auch schon hier bei uns zu Gast gewesen.
Eine der ersten, oder?
Genau, ja. Also insofern, ja, hat München natürlich kulinarisch unheimlich viel zu bieten. Alleine Tantris und Co. Sind natürlich Institutionen. Und wir haben da auch neulich hier im Podcast drüber gesprochen, dass München sich wirklich wieder auf die Kulinarikkarte gepackt hat, ganz nach oben, heimlich, still und leise, so wie es ja früher in den besten Zeiten vom Tantris gewesen ist. Und jetzt ist es natürlich mehr oder weniger. Ja, was ist die Beschreibung für 3 Sterne eine Reise wert, ne?
Genau. Also wie du schon sagst, München hat, ich würde jetzt mal behaupten, schon irgendwo auch den Titel so die Wiege der gehobenen Gastronomie irgendwo in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Damals eben mit Tantris, dann Witzigmann, Selbstständigkeit mit der Aubergine. Das war natürlich noch alles Zeiten, wo ich, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt war. Also von daher ist das nicht wirklich repräsentativ. Ich habe das nicht live mitverfolgt. Allerdings hat das mit Sicherheit eine ganz, ganz große Strahlkraft gehabt. Und München, glaube ich, vereint sehr, sehr gut die Tradition mit der Innovation, auch wenn es ein bisschen abgedroschen an sich anhört. Na.
Als du das gesagt hast, ist mir innerlich tatsächlich so ein bisschen das Herz aufgegangen, weil ich finde, es ist eigentlich perfekt gewordet, dass die Innovation irgendwann auf die Tradition treffen musste, weil, und das ist ja das Schöne in München oder auch in Bayern, jedenfalls für mein Empfinden, die Geschmäcker sind ja wie immer verschieden, ihr bewahrt euch ja das Traditionelle, ob das jetzt die Tracht ist oder ob das bestimmte Gerichte sind oder ob das die Maß Bier ist, die natürlich guten Gewissens vor 11 getrunken werden kann, Trachtenumzüge etc. pp. Ehrlicherweise finde ich das total schön, und gerade wenn es dann um die Kulinarik geht. Ich hatte zuletzt jemanden hier zu Gast gehabt aus einem Restaurant in Berlin, aus dem House of Dumplings, genau. Und sie hat mir erzählt, das Einzige, was sie nicht gerne isst, ist eine Weißwurst, weil die so grau und träge aussieht. Und da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich dachte, irgendwie hat sie einen Punkt. Eine Weißwurst sieht nicht wirklich lebendig aus.
Also die ich jetzt kenne, die sind aber eher wirklich weiß, ne? Mit diesen grünen Sprengseln von der Petersilie mit drin. Und mich erinnert es irgendwie immer so an eine Farce halt, ne? Also wie so in der klassischen französischen Küche eigentlich, so diese Hechtnockerl zum Beispiel. Mhm. Wie heißt das hier? Canel de Brochet auf Französisch. Man verzeiht mir die Aussprache, aber da gibt es schon viele Parallelen dann auch. Und auch diese Fluffigkeit, die du hast. Wenn es frisch aus dem Kessel kommt, dann hat es schon sehr viele Parallelen eben zu so einer klassischen fluffigen Farce eigentlich. Also von daher, also so eine Tristest verspüre ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn ich so eine Weißwurst vor mir liegen habe.
Vor allem, man hört sofort den versierten Koch auf Sternenniveau raus, weil ich muss wirklich gerade innerlich den Kopf schütteln. Als ich selber von Grau spreche und das Ding heißt Weißwurst, da hast du natürlich vollkommen recht. Eigentlich ist sie viel weißer, als dass sie grau ist. Trotzdem, ich konnte ihren Punkt auch verstehen, aber ich habe auch gar nicht an die Kräuter in Grün gedacht, die natürlich drin sind. Und also ich bin großer Weißwurst-Fan, das habe ich auch in dem vergangenen Podcast gesagt. Das sage ich jetzt nicht, um dir nach dem Mund zu reden. Ich mag's, aber unter dem Strich bleibe ich dabei. Diese Tradition, die auf Innovation trifft, finde ich, das ist sehr gut gewordet und zeigt es eigentlich auch. Also ich will jetzt hier keine Dauerwerbesendung fürs Tantris machen, aber ich finde, das Tantris übersetzt das ja auch sehr gut. Also sie haben das Tradierte im Laden ja gelassen und haben es einer kleinen Frischzellenkur unterlegt, aber die DNA, die ist ja einfach geblieben. Also kannst du sagen, was du willst.
Genau, der Ort hat seine ja immense, so fast monumentale Strahlkraft nicht verloren. Und zugleich, und das finde ich eigentlich auch das Schöne, haben sie neue Menschen mit an Bord geholt, die nun diesen Ort eben gestalten, und haben sich bewusst ja auch für einen relativ, würde ich jetzt mal sagen, jungen Küchenchef mit dem Benjamin auch entschieden, so wie damals ja auch ein Hans Haas vor knapp wie viel Jahren? 30 Jahren ungefähr,
ja, das kommt
angefangen hat im Tantris dann nach Heinz Winkler zu arbeiten und haben ja auch nicht einen, sage ich jetzt mal, ein beschriebenes Blatt sich genommen. Und ich finde, das zeigt auch immer wieder, dass Orte nicht durch Architektur vielleicht vorbereitet werden. Das wäre vielleicht so ein guter Begriff auch gerade fürs Tantris, weil natürlich auch diese Architektur, die dann in den 70er Jahren irgendwie entstanden ist, nach wie vor Beständigkeit hat. Das ist Wahnsinn. Also viele reden in der Werbung immer von zeitlos schönem Design. Ich glaube, da sieht man's und spürt man's vor allem. Und dann kommen aber junge Menschen mit an Bord, die diesen Ort jetzt nur neu gestalten. Und so ein bisschen fühlen wir uns ja hier auch in unseren Räumlichkeiten, weil ich sitze gerade in einem der ältesten, ja, Gebäude Münchens. Über 400 Jahre Geschichte. Und wenn man sich halt vorstellt, dass halt hier vor über hunderten von Jahren schon bereits Menschen gesessen haben und ja, einfach die Dinge der Zeit gestaltet haben und wir jetzt halt auch für einen kurzen Wimpernschlag mal ein bisschen mitreden dürfen. Deswegen, also Orte entstehen durch Menschen und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache.
Also du hast es jetzt gerade ja selber angesprochen, das älteste Bürgerhaus Münchens, das ist ja die Schreiberei, unten Bistro und oben dann das Toru, ein 3-Sterne Fine-Dining-Restaurant. Ist es eigentlich möglich, oder ist das dann auch der Anspruch, so ein bisschen vor dem Respekt des Hauses oder der Umgebung, irgendwie etwas von dem Gefühl oder von der Atmosphäre zu transportieren ins Gericht mit rein? Also für ins Gericht mit rein würde ich jetzt auch Besteck und Tischschmuck gelten lassen.
Ich glaube, wenn du an solchen Orten arbeitest, dich aufhältst, auch ein Stück lebst, weil ich ja doch sehr viel Zeit ja verbringe hier in diesen Räumlichkeiten, gibt es, glaube ich, immer so zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst parallel mit dem Ganzen und du nimmst diese Energie, diese Kraft, diesen Moment auch mit, oder du arbeitest entgegengesetzt und versuchst moderne, ja, die das Traditionelle oder auch diese Historie zu verdrängen. Und wir haben mit unseren Innenarchitektinnen sehr intensiv daran gearbeitet, dass wir eben erstmal dieses Gefühl dieser historischen Räumlichkeiten beibehalten und trotzdem natürlich den Komfort der Moderne auch mit reinbringen. Sei es über Stühle, über Tische, über Licht, so die drei wichtigsten Säulen für mich eigentlich in einem Restaurant. Hinzu kommen natürlich dann nochmal farbliche Gestaltungen, Akustik, hast du einen Teppich, hast du keinen, etc., solche Dinge. Und das hat erstmal dazu beigetragen, dass es sich einfach wahnsinnig wohlig eigentlich bei uns anfühlt. Und das sag ich glücklicherweise nicht nur selber, sondern hat bisher wirklich jeder Mensch mir bestätigen können, der entweder vormittags zu Meetings hier in diesem Restaurant sitzt oder eben auch abends als Gast. Die Gerichte, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. So, ich bin mittlerweile eigentlich der Meinung, dass Gerichte, die wir kochen, aufgrund eines kulinarischen Bauchgefühls entstehen und da finden wahnsinnig viele Einflüsse statt, im Bewussten wie im Unbewussten. Und mit Sicherheit strahlen auch in irgendeiner Form diese Wände auch auf unsere Gerichte ab. Und mit Sicherheit fühlt es sich anders an, hier in diesem, ja, in diesem Haus zu kochen, als in einem modernen Gebäude, was 2025 erbaut worden ist, so ungefähr. Von daher bin ich schon der Meinung, dass es irgendwo vorhanden ist, aber ich kann es nicht genau greifen.
Würdest du denn deine Karte oder du und dein Team, würdet ihr die Karte woanders exakt so kochen können, wie ihr sie in der Schreiberei kocht? Oder würdest du sagen, das ist wirklich nicht möglich, weil hier einfach die Umgebung, ich sage jetzt mal lapidar, mitkocht?
Auch das fragen wir uns öfters, wenn wir auf externen Veranstaltungen sind. Und da merken wir es immer wieder, dass so ein Stückchen irgendwo fehlt. Weil es schon diese Gesamtatmosphäre, diese Gesamtstimmung irgendwo auch ist, die dazu beiträgt, dass sich, glaube ich, die Gerichte auch so anfühlen, wie sie sich anfühlen. Rein technisch gesehen, klar, würde ich jetzt mal behaupten, können wir heutzutage ja unsere zum Teil regional inspirierte Küche an jedem anderen Ort dieser Welt auch machen. Also heutzutage ist es doch kein Problem mehr, wenn wir unsere Fische, die wir jetzt als Beispiel jetzt mal Landsberg am Lech geliefert bekommen, so wie die Rosina ja auch 50 Meter weiter von uns hier oder vielleicht 20 Meter Luftlinie, nach Tokio schicken zu lassen. Wäre rein technisch gesehen überhaupt kein Problem. Aber, und da komme ich wieder so auf diesen atmosphärischen Punkt und auch auf dieses Gefühl, so Essen, Gastronomie, Lebensmittel etc., es hat ja wahnsinnig viel mit Psyche zu tun. Also wahnsinnig viel mit dieser emotionalen Auffassungsgabe auch, nicht zu spielen wäre der falsche Ausdruck, aber dessen sich bewusst zu sein. Denn warum schmeckt denn zum Beispiel jetzt bei euch in Hamburg eine Fischsemmel so viel besser, wenn sie auch jetzt nicht mit dem besten Fisch gemacht ist? Möglicherweise, ohne jetzt allen nahe zu treten, aber nicht jede Fischsemmelbude, glaube ich, hat den besten Fisch. Und auch nicht jedes Wirtshaus die beste Weißwurst oder die beste Berghütte den besten Kaspressknödel.
Ja, und kann trotzdem, ich dir sagen, warum.
Ja, und zwar?
Naja, wahrscheinlich, weil du in dem Moment an der Kaimauer stehst, die Möwen schreien, irgendwie ist ein bisschen salzig riecht, in Hamburg eine leichte Brise und wenn du Pech hast, noch ein leichter Schauer ist. Und das sind ja alles Emotionen, die wahrscheinlich in den Biss von dem nur halb so guten Fischbrötchen oder Fischsemmel mit dazu addiert werden, oder?
Genau, in der Tat. Und deswegen ist es... Ja, hängt so wahnsinnig viel mehr davon ab, als eigentlich nur Zutaten auf einen Teller zu legen, beziehungsweise diese Zutaten zuzubereiten, in irgendeiner kreativen Art und Weise zusammenzubringen, sondern es ist vor allem auch dieses Gefühl, was halt dabei entsteht und auch eben dieses Drumherum. Und deswegen finde ich es halt immer so wahnsinnig schwierig, diese Abgrenzung auch zu schaffen zwischen was ist jetzt gehoben und Fine Dining und was ist Street Food und was bewegt einen mehr im Menschen. Denn wir haben schon so einfache, ich sage jetzt mal, Grenzen, die wir, glaube ich, definieren können. Also ob das jetzt die Qualität ist an Gläsern, an Geschirr, an Besteck, am Personalaufwand zum Beispiel auch, wie viele Menschen an so einem Spektakel quasi am Abend beteiligt sind. Solche Dinge, glaube ich, können wir relativ schnell definieren, wo wir vielleicht dann sagen würden, ja, da wissen wir, das hat jetzt zum Beispiel ein Stern, zwei Sterne oder drei Sterne. Aber wie, und das ist wirklich so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, so wo differenzieren wir zwischen dem Erlebnis eines Gänsehautmoments kulinarisch, wo du, ob das jetzt am Kai bist und irgendwie hier eben in diese Fischsemmel reinbreist und die Sonne geht gerade unter und es ist gerade der perfekte Moment mit vielleicht noch Menschen in deiner Nähe, die du liebst und dann hast du einfach so diesen kulinarischen Halleluja-Moment gleichzusetzen mit einem, ja, nehmen wir mal einen Drei-Sterne-Restaurant in Paris, wo du bei feinstem Besteck auf feinsten Tischdecken irgendwie dein Steinbutt mit weißen Trüffel irgendwie isst und da auch genauso halt Gänsehaut hast. Und wenn du aber die Augen halt zumachst und nur auf dieses Gefühl halt gehst, ist dieses Gefühl gleich oder nicht? Also ich finde es wahnsinnig interessant, immer auch sich zu fragen halt, haben Gefühle, also in meinem Fall jetzt natürlich mache ich mir viel Gedanken über kulinarische Gefühle, aber haben die eine gewisse abstrakte Wahrnehmung auch quasi, ne? Oder gibt es da wiederum Differenzierungen? Also ich nehme mal ein Beispiel, ne? So wenn du jetzt sagst, okay, Kälte ist Kälte und du nimmst Kälte irgendwie wahr als Kehrte, als Reiz, dann ist die Kälte doch die gleiche, ob du jetzt im Winter draußen stehst oder jetzt mal in so einen begehbaren Froster dich reinstellst, was du vielleicht schon mal gemacht hast, oder?
Ja.
So, und dann ist doch die Kältewahrnehmung eigentlich die gleiche, fühlt sich eigentlich gleich an. Aber ist es jetzt beim Essen gehen genauso? Also ist eben dieser Gänsehautmoment einer Fischsemmel oder eines Spinatknödels auf dem Berg oben gleichzusetzen mit, du schließt die Augen in einem eben zum Beispiel Sternerestaurant? Und
ja, also,
sind diese Gefühle ähnlich so, ne?
Ja, also ich würde sogar schon bei deinem ersten Vergleich sagen, dass der unterschiedlich ist, also die Kältekammer und das draußen kalt, weil auch da eine Emotion natürlich kommt, wenn du nachts irgendwo auf dem Berg stehst und weißt, du hast jetzt hier ein Problem, weil du kommst nicht runter, dann kommt die Angst des Erfrierens, ja. Und dann bist du höchstwahrscheinlich mit dir und dem Sternenhimmel über dir, bist du alleine und gehst in dieses berühmte Zwiegespräch mit dir selbst. Das würde ich mir jetzt mal unterstellen, das würde mir in der Kühlkammer, wo ich die Tür öffnen kann, nicht passieren. Aber das nur am Rande. Ich glaube, dass diese Vergleichbarkeit, von der du gerade gesprochen hast, also der mögliche Vergleichbarkeit von der Fischsemmel, dem Fischbrötchen und dem Drei-Sterne-Restaurant in Verbindung mit dem Gänsehaut-Moment, der kann ja leider sowieso nur verhältnismäßig einseitig geklärt werden, nämlich derjenige, der sich nur die Fischsemmel leisten, aber nicht das Drei-Sterne-Restaurant leisten kann, der kommt ja in diese eine Vergleichbarkeit nicht rein. Die Leute, die sich das Drei-Sterne-Restaurant leisten können, die kommen ja in diese Vergleichbarkeit meinetwegen herein. Und meine Antwort oder meine Vermutung wäre, würde ich das mal in den Raum werfen, es ist wahrscheinlich so eine Mix-und-Match-Geschichte, ne? Weil wir wissen ja alle, also nur weil irgendwo eine teure Marke draufsteht, muss es ja nicht immer das zweifellos Bessere sein. Am Ende des Tages landet man vielleicht wirklich an der Kaimauer oder meinetwegen das Isarufer, wo man sagt, ich esse, ich trinke, ich erlebe hier gerade den Moment mit und den addiere ich auf was immer ich mir gerade in den Mund stecke.
Es ist auch dieses bewusste durchs Leben schreiten auch und ich glaube auch Wahrnehmen in dem Augenblick, was man gerade auch erlebt. Ich finde es
und die Menschen drumherum, ne?
Genau, also ich finde es immer auch wahnsinnig schön, sich halt auch mal wirklich zu Gedanken zu machen, so wenn ich auf der Suche nach Glück quasi bin, mir auch die Frage zu stellen, bin ich denn, also schaue ich denn überhaupt, ne, auf dieses Glück oder nehme ich es auch wahr, bekomme ich es auch überhaupt mit oder merke ich gar nicht, dass es gerade passiert und deswegen ist es auch immer so schwierig, in Anführungsstrichen, diese perfekten Momente auch in der Gastronomie irgendwie zu erzeugen, weil wir stehen ja jeden Tag wirklich mit dieser Idee auf und arbeiten jetzt als Beispiel hier mit knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran, dass wir gerade diese Augenblicke auch kreieren können. Und dafür braucht es immer wahnsinnig viele Menschen. Also auf der einen Seite natürlich alle uns im Team, aber dann natürlich auch den entsprechenden Gast, der ja auch offen ist, um dieses Glück irgendwie auch zu erfahren. Und ab und zu gelingt es uns perfekt und ab und zu vielleicht auch nicht so perfekt. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo wir alle vielleicht auch so ein bisschen in dieser Relation auch Restaurantbesuche vielleicht auch sehen müssen, weil was ich schon so beobachte ist, wir haben ja diese immer jetzt vielleicht mit der Mehrwertsteuer nochmal beflügelterere Diskussion über Preise, aber die war davor ja auch schon da. Also die Preisdiskussion in der Gastronomie, glaube ich, ist so alt wie die Gastronomie selber. Als mal irgendwann einer im Dorf die Idee hatte, er könnte ja für alle anderen das machen, was alle anderen normalerweise zu Hause machen, nämlich halt irgendwie eine Kneipe aufzumachen, ein Wirtshaus aufzumachen. Und mit welcher Erwartung gehen wir dann aufgrund von gewissen Preisstrukturen auch an gewisse Orte? Und wir erwarten natürlich, desto höher, wie du gerade ja schon gesagt hast, desto höher der Preis wird, erwarten wir vielleicht auch irgendwie, desto mehr Gänsehaut und desto mehr Feuerwerk. Und teilweise ist es auch so ein bisschen an dir selber vielleicht auch, dieses Feuerwerk zu sehen und die Augen zu öffnen.
Ja, es ist tatsächlich, finde ich, ein sehr interessanter Gedanke. Also zumal es, glaube ich, gerade auch in der Kulinarik nicht immer so einfach ist, sich fallen und drauf einzulassen, was da an dem Abend passiert, weil wir, glaube ich, durch nicht nur Tischgespräche, sondern vor allem wahrscheinlich durch Handy und Co. sehr abgelenkt sind, um uns überhaupt in einen Moment reinfallen zu lassen. Wir haben uns übrigens, ohne dass es so gedacht war, direkt in unser erstes Thema reinfallen lassen, Handwerk und die Währung der Vergänglichkeit. Darüber wollte ich so ein ganz klein bisschen mit dir sprechen. Und eigentlich sind wir genau dort angekommen, dass man den Wert von Kunst eigentlich ja schwer oder vielleicht auch genau gar nicht schwer bemessen kann, weil man diese Kunst ja eigentlich aufisst.
Ja, also ich glaube, viele reden immer davon, dass es keine Kunst ist, sondern erstmal primär Handwerk. Aber es gibt auf jeden Fall, also meine Meinung dazu ist, dass wir auf jeden Fall künstlerische Aspekte haben. Das auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht alles in allem als Kunst bezeichnen, aber ja. Aber weißt du, ich meine, jetzt einen Maler, der ein abgefahrenes Bild zum Beispiel malt, der redet ja auch von Kunst und nicht von Handwerk, obwohl ja doch das Mischen der Farben irgendwo einfach ein Handwerk darstellt. Ja.
Ja, ich habe so ein bisschen an die Komposition gedacht, deswegen kam ich auf das Wort Kunst. Und damit meine ich eben nicht nur, was auf dem Teller passiert, sondern vor allem und auch, was neben dem Teller passiert. Sowohl am Pass als auch am Herd, sowohl am Tisch als auch auf dem Weg zum Tisch, auf dem Weg zur Toilette und so weiter und so fort. Fängt meinetwegen schon bei der Reservierung an, weil ihr habt ja nun einfach mal einen bestimmten Anspruch, und das ist der allerhöchste, wenn es um 3 Sterne geht. Du hast gerade die Perfektion angesprochen, die muss ja vorhanden sein, und trotzdem ist jeder Tag anders, trotzdem können Zufälle immer passieren, der Strom kann weg sein, ihr könnt No-Shows haben, ihr könnt auf dem Markt irgendetwas nicht bekommen haben, was ihr gerne gehabt hättet und so weiter und so fort. Also das habe ich gerade mit Kunst gemeint, und wenn man sich das alles vorstellt und sich dann fragt, wie langlebig im Kopf kann so etwas sein? Also ist die Vergänglichkeit eine kurze oder eine lange? Dann dachte ich, ist es irgendwie, zumindest in meiner kleinen Welt, ganz interessant, mal darüber nachzudenken, ob das eigentlich ein Kunstwerk ist, was man relativ schnell aufgefressen hat. Man kann auch sagen, man hat sich's einverleibt und behält's bei und in sich. Nur die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie lange halt sowas nach? Also gehe ich einfach nur die Sterne essen und erzähle davon? Oder ist es wirklich das Zelebrieren und Erleben und bei sich oder in sich behalten von dem, was man gegessen und getrunken hat?
Also ich habe dazu eine sehr klare und schöne Meinung, die ich selber auch lebe, wenn es um Restaurantbesuche geht. Wir schaffen mit unseren eigenen Restaurantbesuchen kulinarische Erinnerungen beziehungsweise auch kulinarische Räume, in die wir uns gedanklich immer wieder auch zurückverlieren können. Also das kann ich zum Beispiel sehr, sehr gut, dass ich mich an Restaurantbesuche zurückerinnere und dann wirklich sehr präzise die Gefühle zum Beispiel auch vor meinem inneren Auge wie so ein kleines Kopfkino, wie so ein kulinarisches Kopfkino vor mir habe. Und das so Orte sind, an die ich mich halt dann gerne zurückerinnere und einfach dann psychologisch halt einfach ein gutes Gefühl bei mir entsteht. Also dieses Gefühl, was ich damals hatte, kann ich relativ gut wieder abrufen. Und dadurch sind es im Grunde genommen diese Souvenirs, die man irgendwie aus vielen zumindest mal Restaurantbesuchen auch mitnehmen kann. Und da rede ich jetzt eben nicht bewusst nur von gehobener Gastronomie, sondern auch von den einfachsten Dingen. Aber wenn du dir diese Fähigkeit irgendwann aneignest, beziehungsweise halt irgendwo vielleicht auch in dir hast, dann hast du unglaublich schöne Orte, an die du eben zurückkehren kannst. Ich glaube, wo wir das sehr gut differenzieren können, ob jetzt eine gewisse Art zumindest mal von Gastronomie Kunst ist oder nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, Kunst braucht ja immer irgendwo einen Sender und einen Empfänger. Und wenn das beides matcht, dann findet der Empfänger diese Kunst wahnsinnig großartig, und der Sender, in dem Fall die Künstlerin, der Künstler, hat auch unglaublich viel Leidenschaft in dieses, ich nenne es mal, Objekt auch gesteckt. Es kann aber auch in Anführungsstrichen schieflaufen, weil wie oft kommt es einem selber auch vor, dass man zum Beispiel jetzt vor einem unglaublich offiziell, unglaublich wundervollen Gemälde steht, aber nichts spürt. So, oder du hörst jetzt nach.
Okay. Ich bin kein Museumsfan, das habe ich für mich festgestellt. Ich habe es zu meinen Eltern mal, wir gehen an Weihnachten, gehen wir immer auf die Sachsenhäuser Seite in Frankfurt, das ist ja die Museumsmeile mit wirklich herausragend tollen Museen, unter anderem das Städel. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, Papa, es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, ich habe nach 40 Jahren gemerkt, ich bin kein Museumstyp.
Mhm. Mir ging es jetzt so mal in der Pinakothek der Moderne, ohne jetzt da auch wiederum München nahe treten zu wollen, aber also für mich selber, irgendwann hat sich bei mir das Gefühl eingestellt, wenn ich da einen Lichtschalter gesehen habe, ist das jetzt auch Teil der Ausstellung oder ist das wirklich nur ein Lichtschalter?
Ja.
Und dann habe ich irgendwann für mich gemerkt,
spätestens okay, seit Beuys wissen wir, dass jeder Fettfleckkunst ist. Also.
Ja, ne? Und das ist doch eigentlich auch das Spannende, warum jetzt eine Menschheit an sich in einer großen Menge, weil sonst würde es ja keine anerkannte Kunst sein, sonst würde man ja auch nicht unglaublich, ich sag mal, preisintensive Gebäude auch bauen, die wiederum als Ort dieser Kunstobjekte ja dient, wenn nicht ein großer Teil dieser Menschheit davon begeistert wäre. So, jetzt bist du es vielleicht nicht, wenn du da reinläufst, und jetzt bin ich es vielleicht auch nicht und habe irgendwie mehr Emotionen und irgendwie habe mehr Gefühle dabei, wenn ich jetzt ein Restaurant zum Beispiel besuche. Aber ich glaube, da können wir irgendwann dann feststellen, zu sagen, okay, Kunst ist irgendwo auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Hingegen total. Jetzt Bereiche, wo es mehr um Performance geht, so Leistungssport zum Beispiel, da bleibt es ja indiskutabel, dass wenn du jetzt die 100 Meter in so und so vier Sekunden, ich weiß es nicht, den aktuellen Rekord halt, ne, aber da bleibt es ja außer Diskussion zu sagen, wenn du das schaffst, in so und so vier Sekunden die 100 Meter zu laufen, dann bist du die Nummer eins. Ende. So. Und dann kommen wir wieder in den Bereich zum Beispiel dann von diesen eher subjektiv wahrgenommenen Künsten, nenne ich es jetzt mal. Wer sagt dir, dass genau das jetzt zum Beispiel das beste Restaurant der Welt ist? Oder warum haben die jetzt 3 Sterne? Und warum sind zum Beispiel auch 3 Sterne, warum glauben wir oder viele glauben, dass 3 Sterne besser sind wie 2 und 2 besser sind wie 1?
Ja, gut. So. Ja, und gut, also guter Gedanke, der mich auch so ein bisschen zu der Überlegung hinführt. Also es gibt ja immer mal wieder Menschen, die tun Dinge, um anderen Leuten zu gefallen. Mhm. Oder weil sie einfach gerade on vogue sind und weil man das einfach gerade macht. Also man geht ins Museum, man stellt sich halt vor dieses Bild, weil dieser Künstler gerade hart besprochen wird und man tut alles fürs Instagram-Foto, weil ich bin ja auch museumstechnisch total interessiert. Ich kann mir gut vorstellen, oder ich weiß es teilweise auch, es gibt auch Menschen, die gehen in ein Sterne-Restaurant fürs Foto und um einfach mitreden zu können, obwohl sie vielleicht überhaupt nicht so den Taste dafür haben. Vielleicht haben wir auch gar keinen Bock drauf. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal, dass du sowas erkennen würdest. Wie geht denn ein, um bei dem Wort zu bleiben, wie geht denn ein Künstler, ein Virtuose damit um, wenn du durchs Schlüsselloch lugst und einfach siehst, scheiße Mann, er oder sie weiß das überhaupt nicht zu würdigen. Die verstehen den Teller überhaupt nicht. Die fressen das in sich rein und denken überhaupt nicht darüber nach, was die Geschichte dahinter ist. Bist du da so abgezockt und sagst dir, naja, aber am Ende werden sie zahlen, so ist das halt. Oder tut sowas irgendwie auch ein ganz klein bisschen weh, weil der Künstler sich nicht gewertschätzt fühlt? Und damit meine ich das ganze Team.
Ja, also glücklicherweise vorneweg schon mal haben wir wirklich fast keine Gäste, die jetzt auf diese Art und Weise uns eigentlich besuchen. Und das finde ich eigentlich unglaublich schön.
Woran erkennst du das?
Ja, weil also wir begrüßen zunächst einmal alle Gäste bei uns in der Küche und stellen das Küchenteam erstmal vor, damit man.
Und dann gibt es ja Leberkäsesemmel.
Ja, das nicht, aber das wäre vielleicht mal eine Idee. Ne? nein, also dieser Besuch in der Küche dient dazu, um den Gästen natürlich erstmal unser Küchenteam näher zu bringen, welches aufgrund unserer, ich sage jetzt mal, architektonischen Gegebenheiten, wir haben einfach Mauern, die wir nicht einreißen konnten und deswegen keine offene Küche haben, erstmal den Teil des Teams vorstellen, der im Laufe des Abends eigentlich im Verborgenen arbeiten wird. Mhm. Weil ansonsten lernt man ja, ich sag mal, die Service ja insgesamt sehr intensiv kennen. Und bei dieser Gelegenheit lernen wir aber auch als Küchenteam unsere Gäste kennen. Und du merkst schon sofort in dem Augenblick, wo wir die Gäste begrüßen und sie in die Küche treten, wie so der erste Kontakt eigentlich auch ist. Das spürst du ja sofort, ob die Gäste auch irgendwie sich freuen, heute Abend bei uns zu sein. Und da ist, wie gesagt, so dieser erste emotionale Moment so intensiv, dass wir wirklich ganz, ganz selten irgendwie Gäste haben, die halt super desinteressiert sind. Und dann haben wir im Laufe dieses Abends, der ja doch 3 Stunden plus geht, immer die Möglichkeit, nochmal einzusteigen, auch bei denen, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so super gut drauf waren im ersten Augenblick.
Einfach nachschicken.
Ja, zum Beispiel, ne? Adele sagt ja auch immer, the more you drink, the better I sound. Und ganz nach dem Vorbild versuchen
wir das
natürlich
aber, ja,
auch. Nein, aber das heißt, wir haben ja schon die Chance, auch wenn jetzt der erste Moment irgendwie vielleicht ein bisschen awkward war, da nochmal das Ruder, das Steuer irgendwie rumzureißen und zu gucken, dass es in die richtige Richtung geht. Dann ist es auch nochmal so, da werde ich vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen in Anführungsstrichen philosophisch, aber du hast ja grundsätzlich immer eine Art von ich sage jetzt mal, Distanz einnehmen zu dem, was du da machst. Weil du hast ja gerade schon beschrieben, wenn wir jetzt ein Gericht fertigstellen und wir richten jetzt irgendwie zwei Teller an mit irgendwas drauf für einen Tisch und dann verlässt es die Küche, dann sind wir uns ja dessen gewiss, dass das jetzt ja dann gleich weg sein wird. Also die Gäste machen vielleicht im Idealfall in Anführungsstrichen noch ein Foto, damit sie sich dann ein paar Wochen danach immer noch eben wieder in diese kulinarischen Erinnerungen verlieren können. Aber wenn sie es nicht machen, dann ist es weg und das war's. So. Hast du das nicht auch irgendwie gerade an Feiertagen auch, wenn so als Kind deine Eltern für dich irgendwas kochen und dann bist du da relativ schnell unterwegs beim Essen und dann kommt so vielleicht der ein oder andere Spruch, Alter, jetzt lass dir mal ein bisschen Zeit, das hat jetzt ja auch super lange gedauert, das irgendwie vorzubereiten, lass uns doch mal den Moment mal so genießen. Mhm. Und für mich ist es halt so, dass wir im Grunde genommen den Weg dahin eigentlich wichtig finden. Also es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber klar, du möchtest natürlich, also du, in allererster Linie kochst du für jemanden. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, wenn man mit der Einstellung auch herangeht. Kann ich gleich vielleicht nochmal erklären, was ich damit meine. Aber der Weg dahin mit diesem Entstehen des Gerichtes und Co. ist ja schon bereits was wahnsinnig Schönes. Und wenn du das dann servierst oder unsere Servicemannschaft eben dieses Gericht dann serviert, und wir bis dahin schon mal happy waren, dann ist das schon mal fein. Und wir haben wirklich bis heute noch nie Gäste gehabt, die das so gar nicht interessiert. Also glücklicherweise sind wir kein Restaurant so à la Bucketlist-mäßig. Und das beobachte ich schon ab und zu auch gerade im Ausland in super angesagten Restaurants, wo dann so neben dir so ein Tisch sitzt mit irgendwie 8 Kameras und 5 Scheinwerfern und keine Ahnung. Und dann kommt das Gericht und dann wird der erstmal 10 Minuten lang rumgefilmt und gemacht und getan und nochmal hier aus dem Winkel ein Foto geschossen und dann vielleicht noch ein kurzes Video-Statement, wo sitze ich gerade hier, was habe ich jetzt gerade zu essen bekommen. Und dann, wenn die offline sind, dann siehst du, dass die halt so überhaupt nicht daran interessiert sind, teilweise
ja,
halt
so irgendwie meinte
nur
ich
die,
genau,
nur die Hälfte aufessen und dann wieder zurückgehen lassen. Und aber gar nicht, weil es ihnen nicht geschmeckt hat, sondern weil sie einfach nicht interessiert sind darin. So. Und das, wie gesagt, glücklicherweise bis heute noch nicht passiert. Das,
aber ja. Weil ich das finde ich wirklich interessant. Ich überlege gerade, ob man das eigentlich irgendwie kommunizieren müsste, dass man mit Content-Creatern, Creatorinnen redet, dass es entweder bestimmte Zeiten gibt, wo die 8 Kameras, weil die sind ja nicht unwichtig für euch. Also das ist ja die andere Seite der Medaille. Aber es ist ja ähnlich wie, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Ich glaube, der Fabio Hebel hat mir das mal erzählt, dass es sich eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob sich gehört das richtige Wort ist, aber wenn jemand im Sterne, gerade in einem Sterne-Restaurant, im Fine-Dining-Bereich, zu viel Parfum aufgetragen hat, dann kann das wirklich für andere an einem Tisch kann das ein Problem sein. Eben weil man ja mit allen Sinnen isst und weil man, und natürlich kannst du es niemandem verbieten. Aber es hat ja auch vielleicht tatsächlich ein bisschen was mit weiterdenkendem Respekt zu tun und ein bisschen was mit Empathie, dass ich mich heute mal nicht so zudiesel, eben weil der Star nicht ich, sondern das Essen bin, um es jetzt mal ganz pathetisch auszudrücken.
Ja.
Vielleicht ist das ja tatsächlich auch mal eine Idee zu sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass es in der Schreiberei einen Content Creator Day geben muss, aber dass man einfach sagt, ey Leute, so geht's halt nicht. Die Atmosphäre ist auch mit und gerade etwas alteingesessene Frauen und Männer könnten sich da, glaube ich, wirklich gestört fühlen, ne? Und dann
ja, also jeder, das ist ja bei jungen Menschen ja genauso und ich glaube, wir dürfen halt nie vergessen, wir sind ja ein öffentlicher Raum. Also wir bieten ja, ich fand, das war eines der größten Game Changer, würde ich mal behaupten, in der Gesellschaft, als die Pandemie mit Corona und Co. war, zu erkennen, welche Relevanz eben dieser Ort Gastronomie und auch dieser öffentliche Raum, wir haben ja von diesem dritten Ort ja auch gesprochen, eben neben Arbeit und Zuhause, welche Relevanz der hat und welche Wichtigkeit der auch für uns hat, Essen und Trinken in der Gemeinschaft zu erleben. Und ich glaube, da ist eben der springende Punkt eben auch Gemeinschaft. Und wir bieten ja Plattformen für die unterschiedlichsten Situationen des Lebens, wo Menschen zusammenkommen, um eben Essen und Trinken zu zelebrieren. Also wir haben Gäste, die kommen wegen dem Essen und Trinken. Die kommen super interessiert und die möchten einfach sehen, wo hängt der Hammer so ungefähr. Ne, gerade jetzt aktuell natürlich. Viele, die vielleicht auch uns aufgrund eben dieses dritten Sterns letztes Jahr im Juni eben dann besuchen und sagen, okay, Was machen die denn da, was da so großartig sein muss, dass der Guide Michelin eben sagt, wow, Halleluja, perfekt, ihr kriegt von uns diese 3 Sterne. Dann haben wir wiederum aber auch natürlich die Gäste, die etwas Besonderes zu feiern haben. Entweder gemeinsam als Jahrestag, Hochzeitstag, whatever, der klassische Geburtstag, Silvester, Weihnachten, Ostern, wie auch immer. Deswegen sage ich ja auch immer so, wir müssen eigentlich jeden Tag so performen, wie wenn Weihnachten und Ostern zugleich wäre. Mhm. Dann haben wir die klassischen Geschäftsessen und dann haben wir natürlich auch zum Beispiel Situationen, wo ein Heiratsantrag am Tisch gestellt wird. Das hatten wir jetzt in den letzten...
Das wisst ihr aber nicht vorher.
Ja, im letzten Dreivierteljahr haben zweimal hatten wir das jetzt. Also es haben uns das schon vorher gesagt. Und bei einem sollten wir halt auch den Ring
ins Soufflé reinmachen.
Ja, so ungefähr. Ne? Ja, nicht ins Soufflé. Aber wir haben da hatte ich schon eine witzige Idee, aber die ist nicht von mir selber. Also wir haben im letzten oder beziehungsweise
das ist aber schon mal ein schöner Satz. Da hatte ich schon eine witzige Idee. Sag mal, jetzt will ich sie wissen.
Pass auf, also im letzten Menü im Outslois hat Sergio Herrmann, da war zu dem Zeitpunkt, war ich aber schon wieder in Deutschland zurück, haben sie ein letztes Menü mit einer Taube im Hauptgang gemacht und wir haben an so diesen Taubenschenkel so einen kleinen Brief mit dran gehängt, quasi wie eine Brieftaube. So. Und ich habe mich an das halt erinnert. Und habe halt gesagt, okay, lass uns, und wir hatten zu dem Zeitpunkt eben Taube im Menü, hat sich halt mega angeboten. Und dann haben wir natürlich in dem Fall ihn vorher gefragt, pass auf, hier, ne, wir machen da so eine Message rein quasi an den Taubenschenkel. Deine Partnerin bekommt dann eben diesen Teller. So, ne? Wir mussten natürlich höllisch aufpassen, dass es halt nicht an irgendeinen falschen Tisch halt dann serviert wird.
Gott, das kann schief gehen.
Genau, ne? Aber die Message war dann glücklicherweise auch bei ihr drin. Und das, ich sag mal, diese Überlegungen, die machen mir halt größte Freude. Worauf ich eigentlich hinaus nochmal wollte, ist, wir waren ja bei dem Thema Influencerin und Influencer im Restaurant, wann wird es zu viel, wann wird es zu wenig. Also wir machen da schon klare Aussagen. Wenn wir im Vorfeld zum Beispiel auch angekündigt solche Gäste, und das sind ja immer noch Gäste in allererster Linie im Restaurant sitzen haben, dann weisen wir schon darauf hin, dass es wichtig wäre, dass die Aufbauten halt einfach nicht zu groß sind, dass es auch nicht irgendwie die Nachbartische stören könnte. Und teilweise sagen wir auch dann, hey, wenn ihr halt irgendwas groß fotografieren wollt von 8 Richtungen und nochmal 5-mal im Kreis drehen und sonstiges, dann könnt ihr das zum Beispiel auch gerne in der Küche machen. Dann kommt halt schnell in die Küche rein und dann macht ihr dort das Foto, wenn ihr irgendwas groß aufbauen wollt und dann setzt ihr euch wieder an den Tisch und esst dann wieder weiter, weil es ist ja im Konzert ja genauso, ne? Also das Husten während eines Konzertes ist ja, finde ich, ähnlich zu stellen wie mit Handy Licht an und noch extra Licht auf das Gericht irgendwie machen. Und wann räusperst du dich und wann nicht? Und stell dir mal vor, du sitzt in einem Konzert Elbphilharmonie und sitzt neben dir eine Influencerin für klassische Musik und die baut dann irgendwie ein halbes Tonstudio auf, so ungefähr, ne? Dann würdest du ja auch denken, okay, jetzt ist mal gut hier. Und ich glaube, so ist es schon irgendwo auch in unserer Verantwortung, ich sage jetzt mal, in moderierender Art und Weise in diesem öffentlichen Raum, Restaurant auch, ja, unsere, nicht unsere, aber quasi die Regeln auch irgendwo ein bisschen so festzulegen, eben, ja.
Du hast es gerade selbst angesprochen, dass du öfters mal oder dass du mal gesagt hast, stellt euch vor, heute Abend ist Weihnachten und ihr kocht für eure Liebsten ein ganz besonderes Festmahl, was sich total schön liest und auch toll anhört. Du hast es sogar jetzt noch mit Ostern getoppt. Also das heißt, wir reden hier wirklich von den höchsten Feiertagen, die man haben kann. Klingt wahnsinnig romantisch, ja, aber mich würde mal interessieren, wie kannst du so ein Gefühl einer so privaten Herzlichkeit, nenne ich es jetzt mal, über die Ziellinie retten, wenn eigentlich jeder Handgriff, den man für so einen dritten Stern ja eigentlich militärisch präzise setzen muss, wenn das der Fall ist? Also wo fängt die Romantik an und wo hört sie auf?
Ja, das ist unsere tägliche Herausforderung. Ich glaube, das ist eines der größten Challenges, die wir in dieser Art von Gastronomie haben, in der Wiederholung diese Einzigartigkeit wieder darzustellen. Wir haben ja 5 Tage die Woche geöffnet Und jeden Abend kommen unterschiedliche Gäste, die am Tag davor und am Tag danach nicht kommen werden. Und an jedem Abend solltest du im Idealfall eben diese Emotion aufbauen. Und das ist ja so, wie wenn du jetzt sagst, okay, du musst jetzt irgendwie als Partyclub musst du jeden Abend so eine Party abreißen, wie wenn Silvesterabend wäre. Und du würdest jeden Abend den Countdown machen um 0 Uhr so ungefähr. Ne? Das ist ja, ich sag mal, allertäglich grüßt das Murmeltiermäßig. Fast schon eine Horrorvorstellung, dieses, du musst jeden Tag irgendwie eben diese Performance an den Tag legen. Und das ist, ja, also viel drüber reden im Grunde genommen. Diese handwerkliche Grundlage, die ist im Grunde genommen ja eigentlich nur Basis, nur reines handwerkliches, sportliches Training, was es bedarf. Wo jetzt teilweise wir selber, und wenn ich jetzt halt von wir spreche, jetzt in dem Fall halt dann Schmidi, unserem Küchenchef, Stefan, unser Sous-Chef und ich, wir jetzt auch nicht zu crazy werden, wenn es jetzt so diese klassischen Rezepturen gibt. Also wir haben natürlich, klar, wir haben gewisse Vorgaben, wie was auszusehen hat, aber es hat auch ein bisschen was mit diesem zum Beispiel dann ästhetischen Auge zu tun. Also ich glaube, die Vorstellung von vielen Gästen ist, dass wir in der Küche stehen und vorgeben, das eine Kerbelblatt muss im Winkel von 30 Grad irgendwie auf dem einen Stück Fisch liegen. Nur dann
gebt
ist
ihr
es,
vor oder gebt ihr nicht vor?
Geben wir nicht vor, aber gebt ich glaube, viele vor. Denken es so,
ja, hätte ich
es dass
auch
es so abläuft mit Geodreieck und Co., ne? Dass du halt sagst, ja, das ist so vordefiniert. Aber so ist es halt nicht, sondern nicht jedes Kerbelblatt gleicht dir dem anderen. Und wir geben da schon den Freiraum, auch im Gefühl, diese Ästhetik auf den Teller auch individuell irgendwie zu übertragen. Und das Gleiche passiert auch im Service. Also wir geben auch nicht vor, wie zum Beispiel ein Gericht explizit erklärt werden soll, also Wort für Wort, sondern wir reden dann viel im Team über, wieso haben wir das Gericht gemacht und aus welcher Idee entspringt es und welches Gefühl wollen wir vermitteln. Und dann bleibt es eigentlich bei jedem individuell auch in dieses Gericht irgendwie auch hineinzufühlen und das dem Gast dann auch so zu erklären, weil an der Erklärung eines Gerichtes kannst du wahnsinnig viel falsch, aber auch wahnsinnig viel gut machen. Und es ist erschreckend, wie Gerichte unterschiedlich ankommen mit einer entsprechenden Einleitung.
Ja, also, definitiv.
Oder?
Definitiv.
Mein Paradebeispiel ist immer, da gab's damals so diesen Joke in Anführungsstrichen, das war damals in Vendôme, da hatten wir so einen Gänselebereis zu einer Vorspeise. Und wenn dann zum Beispiel einer zum anderen gegangen ist und gesagt hat, hey, ich habe da gerade so ein neues Nougat-Haselnuss-Eis gemacht, probier doch das mal. Und der andere hat so einen riesen Löffel genommen und du stellst dich ein auf Haselnuss-Eis und hast auf einmal Gänselebereis am Gaumen.
Das ist gemein.
Obwohl es das beste Gänselebereis, was du dir vorstellen kannst, so, hat es eine andere Wirkung.
Ja. Definitiv.
Und wir merken das immer wieder, welche Erwartungshaltung du aufbaust mit einer entsprechenden Rhetorik beim, wir nennen es jetzt mal rein fachlich so, Annoncieren des Gerichtes. Also wenn du quasi ein Gericht erklärst.
Ja.
Und dieser Moment hat eine ganz, ganz große Verantwortung, weil du in dem Augenblick halt, wie gesagt, wenn du es halt falsch anfängst einzuläuten und eben diese falsche Einleitung irgendwie auch nimmst, dann biegst du das in die völlig falsche Richtung ab. Und dann hat der Gast auch immer eine Erwartung. Ja.
Bösartig könnte man sagen, es kommt wirklich drauf an, wie du es verkaufst. Ne? Also hat ja was damit zu tun. Duzt ihr eure Gäste? Siezt ihr die? Macht ihr da Unterschiede?
Wir machen Unterschiede. Also hat auch viel mit meinem eigenen Verständnis irgendwie auch zu tun. Wenn ich selber in Restaurants sitze und ich wirklich mit jeder Faser meines Körpers versuche auszudrücken, dass ich da locker drauf bin und überhaupt kein, also mich eher sogar, weiß ich nicht, irgendwie komisch fühle, wenn man mich jetzt da sieht. Und partout aber das Restaurant-Team bei dem Sie bleibt, dann finde ich es irgendwie ein bisschen anstrengend. Und genauso handhaben wir es halt auch. Also wir duzen niemanden von Anfang an natürlich. Aber verstellen tun wir uns auch nicht. Wir haben ja auch die eine oder anderen Freunde ja auch im Restaurant sitzen, Kollegen und Kollegen. Also wenn jetzt eine Rosina zum Beispiel hier am Tisch sitzt, dann wird keine von...
Ist klar. Aber hat das auch ein bisschen was mit deiner dualen Identität zu tun? Also dein Vater kommt aus Japan, deine Mama ist Deutsche und die Japaner, würde ich jetzt einfach mal so sagen, bitte korrigiere mich, wenn ich da ein falsches Klischee bediene, sind ja höchstwahrscheinlich schon deutlich aufmerksamer, ruhiger, zuvorkommender und höchstwahrscheinlich auch respektvoller in der Art. Also da würde ich jetzt eher sagen, dein Vater sagt, bitte sieze. Hm. Und deine Mutter ist dann vielleicht mit der Zeit zumindest hier in Deutschland gegangen, wo es mittlerweile auch zum guten Ton gehören kann, wenn man halt einfach duzt.
Ja. Also warum wir vielleicht die ein oder anderen duzen, hat jetzt weniger mit meinem Hintergrund meiner deutschen Mutter zu tun, aber um nochmal auf das mit Japan zurückzukommen, also da finde ich es ja fast schon anstrengend, so zwangsneurotisch dieses extreme Unterschied machen. Da musst du dir auch vorstellen, wir haben unterschiedliche Sprachen, in Anführungsstrichen, wenn du mit jemandem sprichst, der älter ist wie du, jünger ist wie du oder gleich alt bist. Also wir würden uns auf eine ganz andere Art und Weise rhetorisch unterhalten, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt, so, ne, circa, plus
du
minus.
Du bist älter, hundertprozentig. Nein. Ich werde 47 dieses Jahr.
Wirklich? Das würde ich jetzt, Wahnsinn, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja.
Offensichtlich sind wir doch nicht gleich alt.
Sport hält jung, ja. Nein, genau, also deswegen in dem Fall hätte ich jetzt schon lange ein Fauxpas gemacht, müsste viel höflicher, gezwungener mit dir sprechen, weil du ja, man sagt so Senpai, also quasi der Ältere bist und der über mir steht. Und genau, und deswegen entstehen eigentlich nur ungezwungene Gespräche zwischen Gleichaltrigen, also in Japan. Wenn man jetzt mal ganz nach dem...
Dann ist es mit der Authentizität aber eigentlich ja nicht weit hergeholt, oder? Weil man ist ja ständig in so einem aufgesetzten Modus unterwegs.
Genau. Und der einzige Moment, und das finde ich dann wieder sehr interessant, wo solche Hüllen fallen gelassen werden können, dürfen und werden, ist in der Gastronomie. Ah. Deswegen gibt's Izakaya. Um unter Einfluss von dem ein oder anderen alkoholischen Getränk im Laufe des Abends auch mal deinen Chef irgendwie von der Seite dumm anzulabern und jetzt eben nicht immer nur dieses extrem verbeugende, zurückhaltende Momentum auszuleben.
Da ist jetzt hundertprozentig der ein oder andere Yen gefallen hier bei unseren Zuhörenden. Das wusste ich wirklich nicht.
Daher kommt das in der Izakaya eigentlich auch. Toll. Deswegen gehst du noch irgendwie mit dem Büro noch irgendwie lustig einen drauf machen, essen und trinken und Co., um eben diese Räume zu schaffen, in denen du ungezwungener dich auch mal verhalten kannst. Und am nächsten Tag in der Früh um keine Ahnung wann im Büro ist dann wieder alles vergessen und dann hat jeder wieder seine Krawatte an und alles
auch
ist wieder...
spooky irgendwie, aber besser als nichts.
Ja, also ich grundsätzlich, vielleicht noch mit dem Du abzuschließen und dann vielleicht zu dem anderen Thema, im Vendôme, bei Herrn Wissler auf Schloss Bensberg, da war das extrem diszipliniert, extrem auch, auf einer sehr, in Anführungsstrichen, so distanzierten Ebene auch mit diesem Sie etc. Und das wurde schon sehr auch, ja, ausgelebt. Und warum ich vielleicht auch dieses ganze lockerere Du etc. auch mal selber auch in der Küchenmannschaft dann noch eingeführt habe und eben nicht mit Chef Sie etc., sondern hier nennen wir uns alle beim Vornamen und sind alle per Du, war bei Sergio Herrmann, weil dort war es eben so im Ortsleus, dass er selber immer gesagt hat, hier, er hasst es als Chef angesprochen zu werden. Möchte er nicht, lässt ihn super irgendwie in so ein unwohles Gefühl irgendwie und alle per Du und von daher hat sich das irgendwann auch so eingebürgert, dass wir das auch so umgesetzt haben.
Wie ist das bei dir? Stichwort Kultur von Führung und Rollenbilder in der Gastro. Wirst du geduzt, wirst du gesiezt von deinen Mitarbeitenden? Hast du da eine Wunschvorstellung?
Genau, also es ist im Grunde, also wie ich gerade schon gemeint hatte, wir sind ja alle per Du, also inklusive mir.
Achso, entschuldige.
Genau, und es geht schon bereits los beim Probearbeiten und Co. Also da habe ich jetzt gar nicht jetzt irgendwie, also ich fühle das, also irgendwie brauche ich das auch nicht und ich mag auch diese extreme Distanz irgendwie auch nicht, die sich vielleicht aufbaut. Also genauso wie ich daran glaube, dass man jetzt nicht eine unglaubliche Nähe schafft, nur durch ein Du, glaube ich aber auch nicht daran, dass man eine unglaubliche Distanz auch irgendwie schafft, zwar durch ein Sie, aber irgendwie mag ich es dann trotzdem nicht. So dieses, sie irgendwie angesprochen zu werden. Weiß nicht.
Ja, also es ist ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ich sehe es oft bei meinen Eltern, die im Laufe der Jahre viel öfters das Du direkt angeboten haben. Aber ich weiß es selber noch mit Freundinnen und sowohl bei meinen Brüdern oder auch bei mir. Früher war erstmal Siezen angesagt. Das Du musste man sich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, erarbeiten. Das ist ja dann eher eine Sache von Sympathie und Vertrauen und Zugehörigkeit. Aber ich hab für mich entschieden, einfach zu duzen, also die paar Situationen, wo ich sieze, die kann man dann in einer Hand abzählen. Und das sind dann auch Respektsachen. Ich finde, es gibt Momente, da siezt man einfach, das sieht man dem oder derjenigen auch oft an, dass sie gerne gesiezt werden wollen. Ich finde, es hat auch ein bisschen was von einer schönen Tradition, den einen oder die anderen erstmal auf eine etwas respektvollere Art und Weise zu begegnen. Dafür gibt es die deutsche Sprache halt nicht her, dass wie im Englischen ein Du ist, egal ob sie oder eben das genutzte Du. Aber es ist natürlich immer wieder interessant, also auch gerade in der Sterne-Gastronomie, weil es ist ja, also korrigier mich, es ist ja trotzdem nach wie vor so, dass die Sterne-Gastronomie ein bestimmtes Image hat, was eine Steifheit angeht, ein etwas gesetzteres Auftreten. Natürlich kommen immer junge und wildere hinterher, die so ein bisschen die 5 Grade sein lassen. Wir haben ja gerade hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob du das vom ARK mal was gehört hast, ein großer Sternanwärter, sind ein paar Jungs und Mädel, glaube ich, die einfach ein Fine-Dining-Restaurant aufgemacht haben, zu einem sehr erschwinglichen Menüpreis, glaube unter 100 Euro, aber einfach unglaublich und sind auch, wenn man den Gerüchten glauben darf, sind auch dieses Jahr in Frankfurt dran mit dem ersten Stern. Oder nimm dir Thomas Imbusch und Sophie, die da ja einfach was hingesetzt haben, was ja wirklich einfach mal ganz anders daherkommt. Wir haben, glaube ich, hier neulich auch schon mal drüber gesprochen. Unten 2 Sterne, oben 1 Sterne. Stefan Feeth hat in seinem Sterne-Restaurant auch ein Bistro. Also diese Konvention, nenne ich sie jetzt mal, sie werden ja aufgebrochen, ne? Und ihr blast da ja ins selbe Horn. Ich wusste das nicht. Das finde ich zum Beispiel super, die Leute erstmal in den Ort reinzuschicken, where the magic happens, nämlich in die Küche rein. Ferrantino hier im Bianc, als das noch gegeben hat, der hat das quasi ja auch gemacht. Dadurch, dass die Küche gläsern ist, hat er die Leute immer rangeholt. Hat immer so ein bisschen was von einem Affenkäfig, muss ich aber auch sagen, ne?
Wenn also, du durch die Glasscheibe reinschaust, meinst du
ja jetzt? Also das fand ich, weil man hat, ich als Mitarbeitender würde mich in dem Moment dann ja nochmal besonders anstrengend, weil ich halt auch Angst hätte, dass der Chef oder die Chefin zuguckt. Also so ein richtiges Gefühl habe ich dafür nicht. Da finde ich eure Art deutlich charmanter, die Werkstatt zu zeigen, bevor es losgeht, mit allem, was dazugehört. Weil zur Wahrheit gehört ja auch, der Koch, die Köchin, wer auch immer, hat ja nicht die Pflicht, während des Kochens den Gast lächelnd anzusehen, sondern er und sie haben ja mehr oder weniger die Pflicht und auch die Lust, das, was sie gerade machen, in Perfektion abzuliefern. Und da ist ja jede Ablenkung vielleicht auch nicht nur gut, oder?
Genau, also wir differenzieren natürlich da schon. Wir machen das ja auch am Anfang des Abends. Genau. Bedeutet so die erste halbe, dreiviertel Stunde, bis alle Tische auch im Haus sind, bis alle Gäste auch da sind. Und in dem Moment sind eigentlich alle noch, ich sage jetzt mal noch nicht so mittendrin. Und was wir halt machen ist, wir stellen ja auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja namentlich vor und erklären auch, wer was macht. Am Anfang haben der Schmiedi als Küchenchef und ich das gemacht. Mittlerweile machen das andere Köchinnen und Köchen deswegen, weil wir auch immer wieder möchten, dass halt auch andere irgendwie in Aktion treten jetzt, außer nur als Beispiel jetzt mal nur ich irgendwie jetzt in Aktion trete. Ne? Weil ich sage halt immer dazu, also es hat ja eh schon maximalen Fokus alleine deswegen, weil das Restaurant halt meinen Namen trägt, so. Ne? Von daher ist es mir immer sehr, sehr wichtig, dann auch alle anderen Mitarbeitenden auch mit einzubinden in diese Kommunikation. Und es hat vielleicht auch den Grund, warum ich dann eben nicht als Sie und Herr Nakamura oder Chef irgendwie auch angesprochen werden möchte, weil ich mich da schon auch als Teil des Teams hier auch sehe. Und Weißt du, auch weil du jetzt auch gerade wegen eben diesem sehr disziplinierten und Image der Gastronomie etc., gerade Fine Dining und Co., meine persönliche Überzeugung ist die, dass ja jeder von uns hier im Teil des Teams eine gewisse Rolle ausführt. Es gibt Rollen, die haben diesen Führungskraftaspekt. Es gibt andere Rollen, die haben eher dann den ausführenden Aspekt oder wie auch immer. Aber jeder führt ja irgendwo halt seine Rolle aus, um am Ende des Tages, und dann kommen wir wieder auf diesen Moment zurück, diese Magie irgendwie auch stattfinden zu lassen. Mhm. Und deswegen sehe ich mich da schon auch oder fühle mich auch als Teil halt des Teams. Und dadurch, dass wir die Mannschaft auch namentlich einmal vorstellen und einmal auch so dieser kurze Augenkontakt zwischen den Gästen und dem jeweiligen Koch, Köchin auch vorhanden ist, entsteht auch eine gewisse Art von Empathie. Also wir haben da mehrere Punkte, die, glaube ich, halt super interessant sind. Was nur an diesem kurzen 3 Minuten, ich stehe mal am Anfang des Abends in der Küche und mir wird das Team vorgestellt, es ist zum einen natürlich diese Art von Eisbrecher auch, weil klar, irgendwo ist man immer so ein bisschen, glaube ich, aufgeregt, angespannt oder wie auch immer. Ne? Also hoffentlich, ne? Weil also ich besuche ja auch Restaurants immer mit einer gewissen Vorfreude, Aufregung und Co. Und so die ersten Minuten in einem Restaurant ist immer erstmal so ein bisschen sich zurechtfinden. Und das holen wir sehr gut ab, indem wir das Ganze relativieren und erstmal in den Ort die Gäste führen, der am hemmschwellenabbauendsten ist. Mhm. Deswegen sagst du ja auch immer, warum finden die besten Partys immer in der Küche statt? Bei jeder Wohnungsparty, alle treffen sich zum Schluss in der Küche, weil es da irgendwie am lockersten zugeht. Auch durch das Vorstellen des Teams bekommt unser Küchenteam auch ein Gesicht oder Gesicht her. Und das hat wiederum dann zur Folge, dass wenn man später auch Gerichte serviert bekommt, immer noch das Gefühl hat, okay, da steht eine Mannschaft von aktuell 10, 11 Köchinnen und Köchen dahinter, die haben alle Namen, alle ein Gesicht, da hat jemand für mich gekocht, also es kommt nicht aus diesem schwarzen Loch namens Küche, vom Pass, von irgendwoher, und ja, da gibt's einen Toru Nakamura, weil der ist der Chef so ungefähr und der hat wahrscheinlich alles wie Ganesha selber angerichtet mit 10 Armen, sondern du hast dann schon irgendwo diesen Bezug auch zum Küchenteam, und das sind wichtige Punkte.
Aber trotzdem heißt es Restaurant Toru und nicht Toru und Team.
Genau.
Warum heißt es Toru? Also ist das eine Eitelkeit oder ist das eine Marke oder warum hast du deinen Vornamen gewählt?
Ja, also ich habe wir haben das viel diskutiert. Man muss dazu sagen, dass die Namensfindung ja im Rahmen der aller Gesellschafter ja auch entstanden ist. Aha. Also ich bin ja nicht alleiniger Eigentümer dieses Restaurants. Wir haben viel diskutiert. Ja, wie könnte der Name sein? Und dann auch viele Überlegungen, Vorschläge etc. auch in ganz andere Richtungen und Co. Also auch Fantasienamen etc. Am Ende haben wir dann aber irgendwann davon gesprochen zu sagen, naja, alle werden eigentlich sagen, wir gehen heute Abend zu Toru, so zum Essen. Und klar ist, ich sag mal, ein Team immer ein ganz, ganz großer Bestandteil. Und irgendwann vergisst du auch, wie jetzt offiziell jetzt das Restaurant hieß oder auch nicht. Also im Grunde genommen, ich glaube auch, dass das Namen erstmal nur rein dazu dienen, um eine gewisse Abgrenzung irgendwie zu schaffen, wohin gehe ich jetzt gerade, aber sobald du mal bei uns bist, hast du das vergessen, warum das jetzt unbedingt Toru heißt oder auch irgendwie anders heißt. Und du halt einfach mehr das Team auch spürst und wahrnimmst. Und so kam das Ganze eigentlich zustande, dass wir halt gesagt haben, naja, warum so kompliziert machen? Wir haben ja auch von der Architektur ja immer so ein bisschen so diesen Wohnzimmercharakter ja auch übermitteln wollen. Und dann hat es einfach wahnsinnig viel Sinn gemacht zu sagen, naja, klar, irgendwo ist auch diese Konstante im Laufe der Jahre ist halt nun mal auch dieser Toru, der in der Küche steht, weißt du, weil ich persönlich zum Beispiel tue mir nach wie vor immer noch schwer mit der Vorstellung, dass das ja nur reine, am Ende des Tages rein arbeitsrechtliche Arbeitsverträge sind, die wir hier schließen. So, und dann, und es fangen Leute an. Ja, ne, und es fangen Leute an und hören Leute auf, und das gehört irgendwo mal halt nun mal auch mit dazu. Also nicht jeder Mitarbeiter wie ein Michele, der jetzt letztes Jahr im Oktober sein 10-jähriges Jubiläum bei uns gefeiert hat, der im Service arbeitet, ist bei uns so lange. Und ich bin halt immer wahnsinnig traurig irgendwie auch halt, wenn eben Wegbegleiterinnen und Begleiter auf beruflicher Ebene eben hier in diesem Restaurant irgendwann dann sagen, so, für mich ist jetzt dann mal Zeit, auch mal weiterzuziehen. Verstehe ich ja auch, weil ich war ja auch nicht, also ich arbeite ja nicht mehr im Ausleus oder in einem Vondom oder in einem Königshof. Ich habe dort ja auch aufgehört und habe woanders angefangen. Und dann denke ich mir immer wieder so, okay, aber die Konstante ist, die du ja als Gast irgendwo auch sicher sein kannst, ist, dass ich halt da bin und auch da sein werde, jedenfalls so lange, wie das Restaurant hier besteht.
Ja, macht durchaus Sinn. Also es war die Frage, weil selbstverständlich, was wäre ich für ein Gastgeber, nicht als Angriff gemeint auf deine Eitelkeit oder nicht vorhandene Eitelkeit, sondern ich interpretiere das schon auch so, dass man sich es schon in einer Form erarbeitet hat, den Laden, den man betreibt, auch mit dem Prädikat zu versehen, was er ist. Und die 3 Sterne gehören nun mal zu dir. Das ist ja nun mal so. Mhm. Also warum soll er da nicht auch so heißen? Also insofern, ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du darüber redest, wie eure Buchungslage ist, also wie inwieweit die Tische belegt sind oder nicht, aber es ist ja kein Geheimnis, dass die Sterne-Gastronomie zumindest auch nach wie vor eine schwierige Zeit hat. Und ich meine, wir hätten auch mal vor etwas längerer Zeit gesprochen, wo du mir erzählt hast, vielleicht war es aber auch jemand aus deinem Team, dass du bestimmte Tage nicht mehr geöffnet hast, weil der Laden einfach nicht sonst ausgebucht gewesen wäre. Oder bringe ich da was voll durcheinander?
Nee, ich glaube.
Bei einem alten Laden, glaube ich.
Nee, da haben wir, also wir haben an den Öffnungszeiten an sich nie irgendwas gedreht. Also vielleicht als allererstes natürlich zu unserer eigenen individuellen Wahrnehmung ist fast schon leicht erschreckend, in Anführungsstrichen, dass es so gut läuft.
Ja,
also ich habe immer so ein bisschen, ja, vielleicht ist es auch so eine deutsche Mentalität oder keine Ahnung was, aber es, also seit letztes Jahr eben Juni mit dem 3. Stern haben wir keinen einzigen Tag mehr gehabt, und es ist ja jetzt schon fast dreiviertel Jahr jetzt her, wo eben nicht ausgebucht war. Also wir haben hier unsere 12 Tische, okay, und diese 12 Tische sind jeden Abend belegt. Das ist eben, wie gesagt, deswegen so erschreckend, weil ich halt auch weiß, naja, es kann ja auch mal das Pendel in die andere Richtung halt umschlagen, ne? Und desto besser es läuft, desto schwieriger könnte es leicht werden.
Wobei mir ein Kollege von dir auch mit 3 Sternen bedacht erzählt hat, dass sich das 3-Sterne-Restaurant tatsächlich, was diese leeren Stühle angeht, nochmal komplett von den 2 Sternen abhebt. Eben weil ja wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt wird, ein anderes Maß an Qualität zumindest vom Gast empfunden wird. Na, da sind wir wieder bei dem Sehen und Gesehen werden. Oder wie geil ist es eigentlich, zum 3-Sterner zu gehen? Es gibt, was haben wir, 11, 13 in Deutschland?
12 aktuell, aber weißt so, du, ist die, aber ist die, weißt du, was ich mir denke, haben 2- und 1-Sterne-Restaurants wirklich weniger zu erzählen, oder gehen da einfach nur Menschen hin, die weniger zuhören?
Oh, warte mal, da muss ich drüber nachdenken. Sekunde, da muss ich drüber nachdenken, das ist ja philosophisch.
Ja, ich lasse dir mal kurz eine Minute.
Naja, gut, also ich würde jetzt sagen, ich würde ketzerisch sagen, der 3-Sterne hat gefälligst mehr zu erzählen. Wo kommen wir denn da hin? Ich erwarte doch schon ein gewisses Maß an mehr beim 3-Sterner als beim 1-Sterner, weil es ist ja auch ein gewisses Maß an mehr ganz rechts auf der Karte zu finden, wo der Preis steht.
Aber durch was definiert sich dieser Preis? Weißt du, so, weißt du, jetzt nehmen wir doch mal, du hast gerade eben das 100, 200 genannt als Beispiel, oder? So, und die haben jetzt in Anführungsstrichen, nichts Anführungsstrichen, die haben 2 Sterne, Punkt. So, ne?
In der Summe sogar 3.
Wenn, so, genau, also 2 plus 1. Wenn die jetzt 3 bekommen würden dieses Jahr, hätten die in dem Augenblick dann, oder würden die dann mehr erzählen? Weil ich finde, sie erzählen ja so schon wahnsinnig viel.
Ja, oder? Ich meine, ich hätte mit Christoph Rüffer da neulich auch mal drüber gesprochen, der sagte, dass sie jetzt nochmal eine andere Pace haben. Also sowohl in der Küche als auch am Tisch, am Gast. Also nicht.
Aber Pace heißt?
Naja, dass da das Augenmerk verändert sich ja dann doch. Du stehst ja unter einer anderen Beobachtung. Das habe ich jetzt nicht von Christoph so gehört, sondern das ist jetzt meine Interpretation. Du bist doch als Drei-Sterner, bist du doch auch in einer ganz anderen Ambassador, surfst ja auf einer ganz anderen Ambassador-Welle, oder? Du wirst doch höchstwahrscheinlich selber auch gemerkt haben, dass dein Terminkalender für irgendwelche Four- oder Six-Hand-Dinners oder für irgendwelche, ich sag jetzt irgendwas ins Blaue, Krug-Veranstaltungen in Tokio auf Maskrug. Einmal... Ja, Maskrug, genau. Sehr gut. Könnte eigentlich eine gute Champagner-Special-Edition bei euch sein, oder?
Maskrug. Ja, nee. Dabei habe ich eine ganz klare Meinung dazu, was das Trinken von Schaumwein aus größeren Gläsern als wie 0,3, sage ich jetzt mal, ist. Ja.
Wobei, man muss echt mal eine Lanze brechen. Der Krug-Champagner ist wirklich nochmal eine andere Liga, ne?
Findest du?
Ja.
Also ich glaube, es hat auch viel mit Psychologie zu tun.
Die des Preises?
Ja, halt im positiven Sinne, aber die haben es natürlich auch geschafft, so eine Aura halt für eine Marke halt aufzubauen. Also weißt du, so dieses, weil ich denke mir das schon öfters auch, jetzt trinke ich irgendwie einen im Preis einfacheren Winzer-Champagner, der vielleicht jetzt gar nicht bekannt ist und der holt mich 10-mal mehr ab wie Dom Perignon und Krug zusammen irgendwie, ne? Oder hier, keine Ahnung was, ne? Wie die alle anderen heißen hier, Röderer Kristall und Dom Ruinard und so weiter und so weiter halt. Von daher, ja, aber es ist so ein bisschen, war zuerst das Ei oder das Huhn, würde ich jetzt mal behaupten, weil...
Bezogen auf die Sternegast 2 und 3 oder was meinst du?
Genau, bezogen auf das, hast du mehr oder weniger zu sagen oder verändert sich die Pace oder auch nicht, weil ich kann es aus unserem Erfahrungsbericht so quasi die letzten 9 Monate plus minus 3 Sterne zum ersten Mal, so was hat sich dann verändert und wir hatten davor auch schon wahnsinnig viel zu erzählen und wir haben davor auch schon Gerichte mit einer hohen Leidenschaft unseren Gästen erklärt und auch mit einem gewissen Witz und Charme. Wir haben immer schon auch für eine gewisse Art von Experience neben dem normalen Restaurantbesuch gesorgt. Zum Beispiel Gäste sprechen heute uns noch darauf an, dass wir im Wernighof damals im Weinkeller so eine Streetfood-Japan-Atmosphäre aufgebaut haben.
Ja.
Und dann haben wir im Laufe des Abends, musst du dir vorstellen, da hatten wir auch 12 Tische, 2-3 Tische gemeinsam zwischen dem Menü angesprochen zu sagen, kommen Sie noch mal kurz mit. So. Mhm. Und dann hat der Service diese jeweiligen Tische abgeholt und es waren dann so 8-9 Gäste. Und mit denen ist dann der Service einmal raus, aus dem Restaurant raus, im Innenhof hinten in den Weinkeller runter in diese Japan-Tokyo-Street-Food-Kulisse und dort stand dann eine Köchin, ein Koch von uns und hat für die so einen kleinen Snack zubereitet. Mhm. Und wir haben das Ganze so Ausflug nach Shibuya, nach einem der berühmtesten Stadtviertel in Tokio benannt. Und dort gab es dann ja eben eine Kleinigkeit zu essen, ein kleines Schluckchen Bier oder wie auch immer. Und dann wurden die Gäste wieder zurück ins Restaurant, also in den normalen Gästesaal halt begleitet.
Ja, das ist doch stark.
Nur so als Beispiel jetzt.
Das ist toll.
War aber jetzt auch nicht unsere Initialidee, sondern damals unser Restaurantleiter, der Markus Klaas, der war im Etika mal in, ich glaube, Melbourne oder Sydney, auf jeden Fall Australien, essen und der hat dann erzählt von seinem Restaurantbesuch, dass sie während dem Essen rausgeführt worden sind in den Garten hinter dem Restaurant und dort stand dann so eine große brennende Mülltonne in Anführungsstrichen, wo sie so Bratwürste gemacht haben von, ich glaube, Wombats oder irgendwas, wo sie halt erzählt haben, dass es halt so eine Riesenplage ist. Und dass es halt ohne Ende, ja, so ungefähr, ne, und dass es halt ohne Ende von diesen Tieren halt gibt, und dass es auch schon ganz traditionell ist, daraus halt irgendwelche Grillwürste halt zu machen. Und dann gab's dann dort, stand da neben so eine kleine Zapfanlage, wo dann der Restaurantleiter dann so ein bisschen die Krawatte gelockert, dann so ein Bier rausgezapft hat für Leute, und dann gab's so ein lustiges Off-Records-Gespräch. Weißt du, so dieser Moment von, der Vorhang geht zu im Theater, du lockerst die Krawatte und stehst wieder auf und der Abend dann dieses kurze Durchatmen irgendwie und das fanden wir halt super spannend, haben das dann wieder umgesetzt.
Bitte was? Ein Zwischenbier.
Ja, so ungefähr. Na? Genau. So. Ja. Und das machen ja viele Restaurants irgendwie ja auch, diesen Moment irgendwie zu kreieren. Also sowas haben wir ja auch schon gemacht. Aber nochmal darauf zurückzukommen, was sich halt dadurch verändert hat, eben war, Und deswegen meine ich halt so, okay, war zuerst das Huhn oder zuerst das Ei? Also wir haben ab dem Zeitpunkt jeden Tag ein volles Haus gehabt. So, dann bekommst du eine ganz andere kreative Freiheit auch. Weil wir haben uns davor, war das schon eben so, dass wir eher auch durchwachseneres Geschäft hatten. Heißt, wir hatten jetzt von diesen 5 Tagen, die wir offen haben, nicht jeden Tag voll. Und da machst du dir schon auch Gedanken, was könntest du machen, damit du das Angebot so anpasst, dass die Nachfrage wieder vorhanden ist. Also entweder eine zeitliche Differenzierung. Wir hatten zum Beispiel das Finale von Champions League Fußball hier in München letztes Jahr. Mhm. Das war an einem Samstagabend am 31. Mai. Und dann haben wir gesagt, okay, da wird an einem Samstagabend, wenn draußen in der Allianz Arena halt Halligalli Party ist, wird da keiner zum Abendessen kommen zu uns. Was machen wir? Wir versuchen den Mittag und haben dann im Vorfeld per Newsletter den Mittag kommuniziert und haben gesagt, hey, wir machen dann eben Samstag speziell mittags auf, weil dann könnt ihr endlich mal zu uns am Mittag kommen, weil ihr allgemein einfach lieber mittags essen gehen wollt in solche Restaurants, was ich zum Beispiel auch gerne tue. Oder aber ihr könnt es kombinieren mit mittags lecker essen und abends dann eben immer noch das Finale anschauen. Oder dass wir am 1. Mai irgendwie gesagt haben, machen mal so einen Brunch oder so. Also wir haben da schon immer sehr viel kreative Überlegungen reingelegt. Und nach diesem Moment von jeden Tag ist voll, waren wir da halt, also ich auch selber halt viel beruhigter. Du bist halt, du ja, guckst halt ne, in deinen Umsatzbericht und weißt halt, okay, du bist safe. Was wiederum dazu geführt hat, dass du dir mehr traust im Sinne von, wir haben mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Küche eingestellt. Wir haben aufgestockt auch im Service-Team. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile zu 8 im Service und zu 11 in der Küche. Plus Spüler, also 20 Menschen daran beteiligt, um knapp 30 Gäste halt zu bekochen, bedienen, eben diesen Halleluja-Moment zu kreieren. Und dadurch entwickelt sich dann auf einmal nochmal eine ganz andere Situation. Plus, und das ist Chance wie aber auch Risiko zugleich, haben uns sehr viele Gäste jetzt in den vergangenen Monaten auch besucht, die wirklich viele Kilometer auf sich genommen haben, wirklich diese Begründung vom Guide Michelin, 3 Sterne sind eine Reise wert, wirklich wortwörtlich zu nehmen. Ja. Und wir hatten Gäste bei uns im Restaurant sitzen, die sagen, die kommen jetzt aus Kalifornien hergeflogen, um bei uns zu essen. So.
Das sind die, denen die Umwelt ganz besonders am Herzen liegt.
Auch das, ja. Naja, und dann fragt man sich natürlich auch, okay, was machst du dann für solche Gäste? Und natürlich versuchst du, und das war schon dann so meine erste innerliche Unruhe. Okay, was machst du jetzt da? Ne? Diesen, was servierst du jemanden, der extra aus Kalifornien, Singapur, von wo auch immer hergeflogen kommt, um extra bei uns zu essen?
Aber was kochst du dem? Bekommt der nicht das Gleiche, was das Paar aus Neuperlach bekommt?
Ne, natürlich. Und genau, aber du fragst dich ja dann insgesamt, was servierst du als Restaurant dieser Klasse jetzt dann, wenn okay, du eben so mit diesem Fokus besucht wirst?
Aber dann sind wir ja eigentlich bei der Ausgangsfrage, Huhn oder Ei. Der Anspruch nicht nur an mich als Essenden, sondern an euch als Restaurant, sondern auch an euch selber, muss ja gemessen an einem Mehrstern auch ein Mehrgedankenmachen sein. Also das würde ich jetzt zum Beispiel schon erwarten. Also das, was du zum Beispiel erzählt hast, was ich jetzt gerade so lapidar Zwischenbier genannt habe, das wäre zum Beispiel etwas, was mich komplett abholen würde. Das finde ich stark, das finde ich toll. Mhm. Oder auch zu sagen, dieser Empfang in der Küche hier bei, wie heißt er aus Frankfurt, der vegetarische Sternekoch, Ricky Savard, ja, im Seven Swans.
Im schmalsten Restaurant.
Genau, also da musst du ja zwangsläufig durch die Küche reingehen, weil anders kommst du gar nicht ins Restaurant rein. Aber das sind ja genau die Geschichten, die du weitererzählst. Ich glaube, irgendwo gibt's ja auch eine Bretterbude, die einen Stern hat. Weiß nicht, wo das ist. Ich finde, das sind dann schon schöne Geschichten, wo ich dann auch sage, naja, also das erwarte ich jetzt von Toro und Team aber auch, dass sie sich irgendwie was einfallen lassen, was mich abholt, was mich weitererzählen lässt, wo ich einfach sage, vor allem wenn ich ein Sternefresser bin, wo ich sage, das ist wirklich nochmal ein Brett, das ist nochmal ein Unterschied. Dafür nehme ich die Reise auf mich, um in dem Wording zu bleiben, dafür mache ich aber höchstwahrscheinlich auch die Brieftasche ein bisschen weiter auf, weil es gar nicht anders geht. Also das Ganze will ja auch bezahlt werden. Also ich finde schon, dass sich diese Dinge verändern. Und ich glaube, dass das ein Christoph Rüffer meinetwegen auch genau so gemeint hat, dass man sich Wir müssen im Hotel für Jahreszeiten, im Restaurant Herlin, müssen wir ja nicht darüber reden, ob sich Gedanken gemacht wird oder nicht. Und schon gar nicht, auf welcher Ebene das geschieht. Also höher geht's nicht. Aber ich glaube, das ist damit gemeint, dass man sagt, okay, und jetzt müssen wir wirklich nochmal einen raufsetzen, um uns von diesen sensationellen 2 Sternen, von diesem großartigen 1 Stern auch nochmal abzuheben.
Ich glaube auch, dass eine Energie auch der Gäste auch auf ein Restaurant eben überschwappt.
Definitiv, das glaube ich auch.
Dass auch ein Christoph jetzt ja seit Juni letzten Jahres nicht bessere Produkte einkauft wie davor. Sondern es ist ja diese zwischenmenschliche Energie, die irgendwo auf einmal dann noch intensiver zu spüren ist. Und wie du gerade selber ja schon gesagt hast, ein Zwischenbier, das hat ja jetzt nichts mit Wareneinsatz zu tun. Auch nee, unser Besuch in der
darum
Küche.
Geht's nicht.
Und das finde ich ja das Schönste eigentlich. Also das ist mal mein Lieblingsparadebeispiel halt, weil dieser Besuch in der Küche am Anfang des Abends, der hat unglaublich viel Wirkung in der Zwischenmenschlichkeit und im Wareneinsatz hat der einen Gegenwert von 0 €. Es kostet uns nichts am Anfang, die Gäste in die Küche zu führen, anstatt direkt ins Restaurant.
Ja.
Und trotzdem hat es eine wahnsinnige Wirkung. Wir reden natürlich immer sehr schnell in der Gastronomie auch immer von, wenn wir über Preise auch sprechen, versuchen wir die Begründung darin zu finden, dass wir damit argumentieren, zu sagen, die Ware ist ja schon bereits so teuer. Und ich glaube, was wir halt sehr oft außer Acht lassen und worüber wir eigentlich viel mehr reden müssten, ist, welche Möglichkeiten schaffen wir, dass an einem Abend eben diese Zwischenmenschlichkeit entsteht, was natürlich wiederum auch mit wie viele Menschen sind daran beteiligt zu tun hat, weil desto mehr auch Freiräume und Plattformen du schaffst, wo sich Menschen begegnen können, desto wahrscheinlicher ist, dass da irgendwas entsteht. Aber das entsteht halt nicht, wenn du jetzt einen Kellner für 50 Menschen irgendwie dann da hinstellst. Ja. Als Beispiel jetzt
mal. Ich sehe es ganz genauso. Und man sagt ja, also auch gerade, wenn es um Werbung geht. Und im allerweitesten Sinne ist es ja auch eine Art Werbung, die ihr kreiert. Werbung für euch selber, für eure Marke, für das, was ihr tut. Vielleicht sogar auch für die Stadt. Dass es wirklich immer wichtig ist, aus dem Produkt herauszukommen. Und euer Produkt ist die Schreiberei, euer Produkt ist meinetwegen die Küche, euer Produkt ist der Zwischengang in den Keller, was auch immer. Und ich glaube, genau das ist es dann auch, was ein Rüffer und Co. damit meinen. Die sagen, natürlich haben wir schon am obersten Ende der Zutatenliste gekocht.
Ja.
Das heißt, wir müssen uns jetzt sprichwörtlich neu erfinden. Wie schaffen wir es, aus dem Produkt heraus etwas zu kreieren, was unsere DNA trägt, was unsere Authentizität, was unsere Glaubwürdigkeit mitbringt, aber so überraschend ist, dass derjenige, der schon 8-mal im Herlin gegessen hat mit 2 Sternen, sich denkt, scheiße, nochmal, das wusste ich überhaupt nicht und das ist wirklich jetzt nochmal einen raufgesetzt. Und deswegen seid ihr ja auch Kreative, deswegen seid ihr ja auch hochdekoriert und deswegen setzt ihr euch ja auch ab, zumindest einmal in eurer Profession, weil ihr Querdenker seid, also die Querdenker, die man früher Querdenker nennen durfte. Du weißt, wie ich es meine.
Ja, klar.
Weil ihr einfach andersrum denkt. Weil ihr einfach euch sagt, okay, man kann das Bier servieren, man kann es aber auch woanders servieren. Und das finde ich schon stark.
Genau. Und auch zu welchem Zeitpunkt servierst du was? Also
kurz
ich
bevor
persönlich,
du ins Auto steigst.
Nein, aber ich persönlich mache mir. Nein, aber ich persönlich mache mir Fußpilz. Mittlerweile viel mehr Gedanken eben über, ich sag mal, den Flow eines Abends, über wann servierst du was, wie servierst du etwas, eben die besagte Psychologie eines Abends als jetzt rein, was performen wir auf dem Teller, weil da bekomme ich halt selber auch immer, ja nicht Panik, aber du hast immer irgendwie das Gefühl so, okay, was sollen dir jetzt noch einfallen so, ne? Weil es ist ja immer ein ständiger Wettlauf auch irgendwie mit anderen großartigen Restaurants dieser Welt. Und klar bist du irgendwo, wenn du jetzt so diesen knapp 160 Restaurants da weltweit dazuzählst, die halt 3 Sterne haben, wirst du natürlich auf einer ganz anderen Ebene ja auch nochmal verglichen. Und du hast ja unterschiedliche Möglichkeiten in verschiedenen Restaurants, weil der Background ein anderer ist. Ja, die haben zwar jetzt keine 3 Sterne, aber wenn sie welche hätten, würde es auch keinen wundern. Mit dem Alchemist zum Beispiel in Kopenhagen, du hast ja eine ganz andere Möglichkeit. So, da gibt es Restaurants, die bauen ein krasses Planetarium, um halt Gäste darin zu bekochen und zu bedienen. Das ist halt jenseits von dem, welche finanziellen als Beispiel dieser Möglichkeiten wir halt hätten. Also unabhängig ist davon, welche kreativen Ideen man hat. Aber man kommt gar nicht auf solche Ideen, weil man, glaube ich, im Vorfeld solche Ideen gar nicht zulässt, weil man sich denkt, naja, ist ja eh außerhalb meines Budgets. Und, ja. Und so wird es ja immer sein, ne? Also wir haben ja auch, mei, wie oft sind wir auch in den letzten Jahren irgendwie verglichen worden mit anderen Restaurants, die halt einen Weinkeller halt aufzuweisen haben, der halt über Jahrzehnte aufgebaut worden ist. Also in München, Tantris par excellence, seit 40, 50 Jahren wird da Wein professionell gesammelt und kuratiert und ja, hier gelagert.
Jahreszeiten
genauso, ne? So, und mit solchen Sachen können wir ja gar nicht mithalten. Aber und das war auch nie irgendwie unsere, ja, wie soll ich sagen, so unsere Begründung, warum wir irgendwas vielleicht nicht hinbekommen, sondern dann haben wir uns immer darauf konzentriert zu sagen, es ist eben die besagte Zwischenmenschlichkeit. Und das, ja. Da kommen wir am Anfang, was ich gesagt habe, wieder darauf zurück. Ja. Es sind die Menschen, die an einem Ort sind.
Der Ton macht die Musik.
Ja, und da ist es im Grunde genommen auch an mir, maximale Inspiration für diejenigen zu bieten, die mit uns heute zusammenarbeiten und im idealerweise auch eben morgen auch noch zusammenarbeiten werden. Und dann kannst du dir halt vorstellen, wie sehr es immer auch schmerzlich ist, wenn halt dann der oder die eine an der andere sagt, dann jetzt ist mal Zeit weiterzuziehen.
Ja, so. Das stimmt. Toru, ich habe ein Problem. Ich habe in meiner persönlichen Speisekarte, ist mir ein Blatt rausgefallen. Da steht jetzt nichts. Mhm. Da muss jetzt eine Speise stehen und ich müsste ehrlicherweise von dir jetzt da was raufgekritzelt kriegen. Was steht da?
Dann würde ich doch das Einfachste nehmen. Schreib doch einfach alle deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Seite, um dein Team vorzustellen.
Das ist nett.
Und alles andere kommt dann von selber.
Die kann man zwar nicht essen, aber es ist auf alle Fälle eine sehr persönliche und eine sehr ehrenvolle und gewürdigte Note. Das finde ich ist ein wunderbarer Schlusssatz, weil ohne Mitarbeitende geht es sowieso gar nicht und ohne den richtigen Ton auch nicht.
Genau.
Das haben wir, glaube ich, heute gelernt. Toru, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizugucken im Studio Gastro.
Ja, vielen
Dank. Es
hat
riesengroßen Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr ausgebucht seid, aber all diejenigen, die sich für die Sterne-Gastronomie interessieren, denen muss ich ja überhaupt nicht erzählen, dass es dieses Restaurant gibt. Aber wahrscheinlich kann man es empfehlen, mal vorbeizukommen. Und wann würde man den nächsten Tisch bekommen? Heute, da wir reden, sind wir im April.
Ich glaube, du bist unter der Woche, an so einem Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, bist du eher einfacher dabei, einen Tisch zu bekommen. Also
seid ihr da in einer anderen Preisstruktur?
Nee, das nicht. Keine Preisdifferenzierung. Mhm. Weil wir sind ja auch nicht, also wir performen ja auch nicht schlechter an einem Mittwoch, als wir an einem Samstag.
Ja, sag das mal, Billy Wagner im Nobelhart und Schmutzig.
Ich weiß. Also ich finde es irgendwo.
Also kein Angriff, sondern die machen es ja so zum Beispiel.
Genau. Aber machen keine Preisdifferenzierung aufgrund von.
Du solltest
von,
das gar nicht
wie es was nachgefragt war. Halt dann.
Ja.
Aber ein super spannendes Thema, ne? So quasi, wie findest du deinen richtigen Preis halt dann? Weil ich finde,
ja,
du vergleichst dich auch immer zu oft halt, weißt du, dann sagst du halt jetzt in Hamburg als Beispiel, jetzt guckst du wahrscheinlich, okay, was machen die anderen, was macht der andere 3 Sterne, was machen die anderen 2 Sterne und so, und es ist eigentlich die völlig falsche Herangehensweise, aber bei dem Spiel machen alle ja mit, also Gäste vergleichen, Menüpreise von gleich besternten Restaurants, genauso wie aber auch auf einfachem Bereich, ne, du vergleichst das Schnitzel, die Fischsemmel vergleichst du ja auch irgendwie mit der Bude nebendran, und wir Gastronomen und Gastronomen machen ja leider Gottes ja auch diesen Fehler in Anführungsstrichen zu sagen, ja, dann vergleichen wir doch mal halt dann, ne, guck mal, was der andere so verlangt oder verlangt könnte. Aber deswegen.
Also ich möchte dich und das und dein Team und dein Restaurant aus der Ferne empfehlen, aus der Ferne, weil ich selbst noch nicht da gewesen bin, aber ich finde wirklich, ihr habt euch ganz großartig entwickelt. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich finde, du hast einen unheimlichen Tiefgang und einen großen Respekt, nicht nur deinen Produkten, sondern ganz offensichtlich auch den Menschen gegenüber entwickelt, mit denen du zusammenarbeitest, ohne die du ja sowieso auch anders wärst. Ich will nicht sagen, nicht wärst, aber du wärst etwas anderes, wenn du all die Menschen nicht um dich herum hättest. Ich finde das toll, dass ihr die Menschen in der Küche begrüßt und einfach zeigt, von wo der ganze Bums kommt, der jetzt gleich serviert wird. Ich wünsche euch wirklich alles Gute und dass ihr die Sterne haltet. Bald ist es ja wieder soweit. Ich glaube, im Juni ist es in Frankfurt soweit.
Genau. Ich sag mal so viel dazu. Ich glaube, in der Historie des Guide-Michelins gab es, glaube ich, noch kein Restaurant, was im ersten Jahr die 3 bekommen, im nächsten Jahr die 3 wieder abgezogen bekommen hat. Und ich für mich selber kann
aber
auch sagen,
vielleicht einen abgezogen bekommen hat.
Ja, also halt quasi von 3 auf 2 wieder runter.
Nee,
aber halt von 3 auf 2 wieder runter. Das wäre natürlich auch, ja. Okay. Nein, aber also wir sind hier alle Profis genug, dass wir wissen, dass wir da schon, sage ich jetzt mal, unseren Job auch gut machen. Von daher.
Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als ganz, ganz herzlichen Dank. Die Zuhörenden möchte ich gerne darauf aufmerksam machen, dass wir auch in der nächsten Woche mit einer neuen Episode kommen, und zwar mit dem Studio Gastro Zwischengang, wie immer delivered bei Uber Eats. Und dann liegt mir noch ganz besonders am Herzen, euch einen Tipp zu geben bei Prüfungen. Wäre es eigentlich das Schönste, ein Ei zu sein, denn ein Ei rät nicht, Ei weiß. In diesem Sinne, ciao Kakao.
Tschüss.
Das war Studio Gastro, der Gastronomie-Podcast mit Sebastian E. Merget und Friends, ist eine Mehr-geht-nicht-Produktion in Kooperation mit Studio Hebel Broadcast. Redaktion Sophie Blankenstein. Produktion Studio Hebel Broadcast. Veronika Bisetic und Sebastian E. Merget. Kreative Direktion Sebastian E. Merget. Executive Producer Fabio Hebel. Ton und Schnitt Veronika Bisetic. Sounddesign Stefan Valerio Meister. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Rechnung geht auf uns.